Die besten Schweißhunde werden im Umfeld einer Drückjagd, also unter echten Bedingungen, geprüft. 1973 hat der österreichische Schweißhundeverein im Namen des Internationalen Schweißhundevereins zur 13. Verbandssuche nach Landeck in Tirol eingeladen. Der folgende Bericht von Forstoberrat Dr. Wolf Eberhard Barth erschien im sogenannten Hirschmann-Brief. Das ist das Mitteilungsblatt des Vereins Hirschmann, verantwortlich für die Zucht des hannoverschen Schweißhundes. Die geschilderte Nachsuche spielt sich in alpinem Gelände ab. Am 26. Oktober 1973, morgens um 7 Uhr, erhielt ein Rotalttier bei der Pirsch in einem steil abfallenden Fichtenaltholz in 1800 Meter Höhenlage einen hohen Vorderlaufschuss. Um 11 Uhr wurde zunächst ein bayerischer Gebirgsschweißhund mit seinem Schweizer Führer angesetzt. Nach 1000 Meter Riebenarbeit wurde dieser Hund an einem frischen Wundbett geschnallt. Nach 15 Minuten kehrte der Hund erfolglos zurück. Auch ein nochmaliges Hetzen brachte der Hund in diesem schwierigen Gelände nicht zum Erfolg, so dass der Führer seinen Hund von der Prüfung zurückzog. Um 14 Uhr wurde der aus dem Saupark Springe stammende hannoversche Schweißhund Hallo vom Hessenwald von seinem erfahrenen Führer, Oberförster Wilhelm Puchmüller, für den Verein Hirschmann eingesetzt. Die Riebenarbeit führte in gefährliches Gelände, so dass die Richter Revieroberjäger Paul Leismüller, Revierjäger Konrad Esterl und Oberförster Friedrich Karl Bergien den weiteren Verlauf skeptisch beobachteten. Nach 600 Meter Riebenarbeit wurde das kranke Alttier vor dem Führer flüchtig. Um 14.30 Uhr begann die Hetze zunächst fährtenlaut, dann entfernte sich der Laut talwärts aus dem hörbaren Bereich. In Unkenntnis des Geländes stieg nun der Führer mit den beiden Richtern Esterl und Bergien immer tiefer. Paul Leismüller dagegen ging zurück, um mit dem Auto auf weitem Umweg ebenfalls in das vor ihnen liegende Tal zu gelangen. Die beiden Hochgebirgsjäger meinten nämlich, dass sich das kranke Stück unten im Bachtal stellen würde. Der Abstieg wurde dann so schroff und gefährlich, dass die drei Jäger, endlich im Talgrund angekommen, erschaudernd nach oben blickten. Aber im Bachtal war jetzt bei anbrechender Dunkelheit und eisiger Kälte kein Hundelaut zu hören. Wie sich später herausstellte, war die Hetze im Bogen höher um einen Bergkopf gegangen. Glücklicherweise erreichten die Suchenden bald das Auto. Man fuhr zum Anschuss wieder herauf in das Bergdorf Fendels. Wertvolle Stunden waren vergangen. So erreichte die Gruppe gegen 18.30 Uhr bei völliger Dunkelheit die Almwiesen oberhalb des Dorfes und hörte von dort den Standlaut des Hundes. Der zuständige Jagdpächter und Dorfbewohner hatten indes beobachtet, dass der Hund von 14.40 Uhr bis zu dieser Zeit, also 4 Stunden lang, an der gleichen Stelle heftig gestellt und standlaut gegeben hatte. Die Entfernung zum Punkt des Schnallens betrug in der Luftlinie 4000 Meter. Ein Angehen der Beil durch den Hundeführer und den Richter Bergien in steilem Fichtenwald bei tiefschwarzer Nacht wurde versucht, dann aber aussichtslos abgebrochen. Um 19 Uhr wurde der letzte Laut des Hundes gehört. Am Anschuss legte der Führer seinen Mantel in den Schnee in der sicheren Annahme, dass der Hund irgendwann nachts zu diesem zurückkehren und sich dort ablegen würde. Ein Verbleiben am Stück ist im Prinzip nicht erwünscht, da während der Nacht im Dunkel einer Dickung ein Hund besonders wehrhaftem Wild unterlegen sein kann und dann entsprechend gefährdet ist. Es folgten bange Stunden am Abend. Die weit über 100-köpfige Corona nahm regen Anteil und war sicherlich noch besorgter um den Hund wegen der Absturzgefahr als der Führer selbst, dem man das volle Vertrauen zu seinem Hund sichtlich anmerkte. Gegen Mitternacht war der Hund bei einer Kontrolle am Mantel noch nicht zurück. Am kommenden Morgen konzentrierte sich die ganze Corona gespannt, hoffnungsvoll im Bereich dieser Suche, um den Ausgang mitzuerleben. Prinz Ernst August von Hannover, wie immer begeisterter Zuschauer bei unseren großen Suchen, und zwei seiner Förster ließen es sich nicht nehmen, selbst den Hundeführer in seinem Land Rover morgens gegen 8.30 Uhr zum Anschuss zu fahren. Treu und brav lag dort der hannoversche Schweißhund Rüde, zusammengerollt auf dem Mantel und schlief. Einige Stunden musste er dort bereits bei klirrendem Frost gelegen haben, denn Mantel und Hund waren schon sichtlich tiefer in den Schnee eingetaut. Der Hund war zwar anfangs etwas steif, aber sofort wollte er die Arbeit am Riemen wieder aufnehmen. Um 9.55 Uhr wurde zunächst die Fährte zum Punkt des letzten Standlautes vorgesucht. Nach 700 Metern Riemenarbeit war man dann am Punkt des Stellens, dem man die Auseinandersetzung vom Vortag und der Nacht durch einen weiten Hexenring um das kalte Wundbett herum deutlich ansehen konnte. Weitere Riemenarbeit über 200 Meter bis an ein Wundbett, das frisch erschien, aber dann doch älter war. Geschnallt um 11.10 Uhr ertönte bald Hetzlaut, steil bergauf über 1000 Meter weit. Dann Standlaut an den Klippen der Baumgrenze unterhalb einer Felswand. Nun versuchte der gewandte Hochgebirgsjäger und noch jugendliche Richter Konrad Esterl, die Beil von oben aus dem Felsen anzugehen, um mit seiner Fernrohrbüchse einen Fangschuss zu geben. Der Hundeführer dagegen ging das auf einem Schneefeld stehende, gut sichtbare Stück von unten an. Beides misslang, denn das Alttier hatte bald beide eräugt und flüchtete nun in einer Riese in der Falllinie bergab, dicht aufgefolgt vom Hunde. Sie kamen dem Hundeführer auf wenige Schritte, aber an einen Fangschuss waren dabei nicht zu denken. Schließlich stellte sich das Stück erneut auf einem freiliegenden Hügel, dem unerschütterlich und dicht aufstellenden Hunde auf einer Almwiese. Um 12.06 Uhr fiel dann der alles erlösende Fangschuss. Fast 30 Stunden waren seit dem Anschuss vergangen. Ein Aufatmen und Jubeln ergriff die begeisterte Corona, die den Fortgang teilweise über Sprechfunk, teilweise mit dem Fernglas am Gegenhang beobachten konnte. Alle nahmen den anstrengenden Aufstieg zum Stück auf sich, um den Führer zu seinem Hunde und dieser hervorragenden Arbeit zu gratulieren. Der von Hofrat Leopold Astegger am Stück hochgeworfene Hut, begleitet von einem herzlichen Jodler, mag kennzeichnend sein für die Freude, die alle ergriffen hatte. Heute ist der 15. April 2013. Hier ist Jochen Schumacher mit der zweiten Ausgabe des Jagdfunk. Ich bin jetzt sozusagen Wiederholungstäter. Auch die heutige Sendung widmet sich der Arbeit nach dem Schuss. Manchmal geht es aber auch um die Arbeit nach dem Verkehrsunfall. Straßenverkehr findet genauso wenig wie die Jagd unter planbaren Laborbedingungen statt. Wie in allen Lebensbereichen geht da schon mal was schief. Die bei diesen Unfällen verletzten Wildtiere gehen nun mal nicht in die Tierklinik. Deshalb gebieten die Weitgerechtigkeit und der darin enthaltene Tierschutz die möglichst schnelle Erlösung des verletzten Tieres von seinen Leiden. Hier übernimmt der Jäger gesellschaftliche und persönliche Verantwortung. Dabei stellt er sich mit bisweilen langen, komplizierten und manchmal auch riskanten Nachsuchen in den Dienst des Wildtieres. Das ist für viele die Königsdisziplin des jagdlichen Handelns. Unser heutiges Thema ist also die Nachsuche auf Schalenwild. Die Arbeit auf der Roten Fährte ist die Leidenschaft und das Fachgebiet eines Jagdjournalisten, Berufsjägers und Schweißhundeführers. Ein herzliches Willkommen an meinen heutigen Gesprächspartner, den Revier-Oberjäger Ulf Muß. Hallo Ulf.
Grüß dich.
Ja Ulf, als Berufsjäger könnte man fast vermuten, deine Freizeit war dir zu schade zum Jagen. Oder ist das ein Gerücht?
Nee, Freizeit hat man dann als Berufsjäger eigentlich nicht mehr so viel. Der Antrieb war auf jeden Fall die schon in jungen Jahren weise Erkenntnis, dass man ja den Großteil seines Lebens mit der Arbeit verbringt und dass man sich am besten eine Arbeit sucht, die einem auch Spaß macht. Und da hat mein Vater mich angeschoben, der kam irgendwann an, als so meine Schulzeit sich dem Ende neigte und sagte, wenn du willst, dann kannst du dir den Traum erfüllen, den ich mir damals nicht erfüllen durfte. Sein Vater wiederum, mein Großvater, hat ihm nämlich, ich glaube, ein Watschen gegeben, als er seinen Wunsch äußerte und hat ihm erklärt, er sollte mal was Vernünftiges werden. Das hat er dann auch gemacht und ich habe mir daraufhin dann mal so ein Berufsjägerrevier angeguckt als Praktikum und war so begeistert, dass mein Entschluss dann rechtzeitig feststand, die Berufsjägerlehre zu machen.
Jetzt hat sich als eines deiner liebsten Gebiete die Nachsuche auf Schalenwild herausgestellt. Bekannt bist du ja als Titelwild geworden mit deiner alten Hündin auf dem Rheinisch-Westfälischen Jäger. Jo. Das Foto begleitet dich wahrscheinlich ewig. Ne?
Wird wohl so sein, ja.
Gibt Dinge, da kommt man nicht mehr raus. Ne? Nachsuchen, wie kommt es denn eigentlich dazu?
Zu der Nachsuche selbst, ja, wie du schon einleitend gesagt hast, zweierlei. Einmal natürlich in erster Linie durch die Jagdausübung. Selbst bei noch so viel Vorsicht und Rücksichtnahme wird es immer mal passieren, dass ein Schuss nicht ganz da sitzt, wo er sitzen sollte auf der Jagd. Die Bedingungen sind ja auch nicht immer einfach. Also ich denke mal an Bewegungsjachten, Da ist schon mal das Risiko, dass der Schuss zum Beispiel ein bisschen weiter hinten sitzt, als er sein soll. Und zunehmend auch das Problem der Nachtjagd auf Schwarzwild. Schwarzwild natürlich als Verursacher von Wildschaden. Da ist ein Ruten enormer Druck auf den Jägern zum Teil. Und die müssen dann auch unter Bedingungen jagen und auch einen Schuss abgeben, was manchmal grenzwertig ist. Manchmal wird diese Grenze dann auch nicht so wahrgenommen, sondern es wird ausgereizt. Das heißt, bei schlechten Lichtverhältnissen geschossen. Und auch da kommt es dann ab und zu mal vor, dass das Stück halt nicht im Anschuss liegt. Und dann muss es nachgesucht werden.
Der zweite Themenkomplex, wo es zu Nachsuchen kommt, ist sicherlich Verkehr. Wie ist da bei dir persönlich so der Anteil?
Was wird das sein? Schwankt natürlich, so 5-10%, würde ich mal sagen.
Okay.
Also das sind schon Sachen absolut für Fortgeschrittene. In der Regel diese Verkehrsunfälle, also Stücke, die da nicht direkt im Straßengraben liegen, sind in der Regel schwer zu bekommen. Also die hinterlassen keine Schweißfährte im Wald, in den meisten Fällen, also für die Nichtjäger unter den Hörern Schweiß, also das Blut aus dem Wildkörper. Da muss man schon absolutes Vertrauen haben in den Hund, genau wie in der eingangs erzählten Geschichte. So gut werden die Hunde nur, wenn sie wirklich einen großen Haufen Praxis kriegen und nicht nur der Hund, sondern auch der Führer.
Okay. Als Berufsjäger sind wir ja, oder als Jäger überhaupt, sind wir die einzige Personengruppe, die in der Öffentlichkeit tötet. Wie ist denn dein persönliches Verhältnis zum Tod und zum Töten und zu unserem Tun?
Ja, töten wird ja leider mittlerweile, was heißt leider, ist fast schon logisch, aus der Gesellschaft etwas ausgeblendet. Das fängt schon im Kaufhaus an, wo man sein Fleisch vakuumiert und in Zellophan eingepackt kaufen kann. Für mich ist es, ich bin auf dem Land aufgewachsen, für mich ist der Tod eigentlich immer ein Bestandteil des Lebens gewesen, gehört einfach mit dazu, gehört einfach dabei. Und durch das Sterben gewisser Tiere oder auch bei Bäumen ist es auch nicht anders. Ne? Wenn irgendwo eine Pflanze stirbt, wird wieder Platz gemacht für neuere. Das ist halt der Kreislauf der Natur, den es schon seit hunderttausenden Jahren oder Millionen Jahren gibt.
Auf jeden Fall ein sehr verantwortungsvolles Tun, was wir da machen.
Das auf jeden Fall. Und dem muss man sich auch immer wieder stellen und sich auch dieser Tatsache bewusst bleiben, dass jedes Mal, wenn man den Finger krumm macht, man Leben auslöscht. Und das finde ich auch wichtig, was das Brauchtum angeht, dass wir nicht zu Metzgern oder Schlechtern werden und einfach nur Schießen verwerten, sondern dass auch unsere Tradition, unser Brauchtum das noch ein bisschen reflektiert, dass wir auch noch mal nach jedem Schuss in Ruhe inhalten und sagen, gut, okay, wir haben ja ein Stück Leben der Wildbahn entnommen und das auch mit einem guten Grund gemacht.
Das ist eigentlich das Schöne bei Naturvölkern, dass man einfach nochmal in Ehren Danke sagt für das, was man von der Welt bekommen hat.
Ne? Richtig, da kann man sich eine Menge abgucken.
Ja, lass uns ums Feuer tanzen, was? Okay, bei der Nachsuche geht es ja im Wesentlichen darum, das Leiden des Lebewesens halt möglichst gering zu halten. Also idealerweise ist es ja so, dass der Schuss so schnell tötet, dass das Lebewesen davon quasi nichts mehr mitbekommen hat.
Ja.
Und alles danach, alles, wenn es schiefgegangen ist, hat eigentlich ein Ziel, dieses Leiden möglichst schnell zu beenden. Das kann man sicher so sagen, oder?
Als absolute Priorität. Also wir haben natürlich auch Nachsuchungen, bei denen das Stück sogenannte Todfluchten gemacht hat, einen tödlichen Treffer, wo es dann trotzdem noch einige Meter, das können auch mal weitere Distanzen sein. Zum Beispiel bei einer Drückjagd, wo es von Hunden verfolgt wurde, da kann es auch mit einem tödlichen Schuss mal 100, 200 Meter sich noch bewegen. Und dann je nach Gelände auch schwer zu finden sein. Also 100 Meter in so einem Brombeerverhau oder in einer Schwarzdornhecke, das ist schon auch schon ein Haufen Zeug. Ne?
Ich glaube, du warst es, ne? Du hast doch mal einen Schweißhundeführer gerufen für die kürzeste Nachsuche der Welt.
Ja, der Welt weiß ich nicht, aber das war schon rekordverdächtig. Das war in der Eifel, da hatten wir an so einem Ginsterschlag, hatte mein Chef da eine Sau beschossen und ich fand nichts am Anschuss. Obwohl ich ungefähr wusste, wo der war, aber war halt nichts. Und dann, verbrochen. Und dann habe ich angefangen, Bögen zu schlagen, wie ich das gelernt habe. Fluchtrichtung war bekannt, war nach links weg. Da habe ich auf 20 Meter geguckt und auf 50 und auf 100. Manchmal fangen die Stücke auch erst nach einer gewissen Zeit an zu schweißen. Und da war überall nichts. Eigenen Hund hatte ich zu der Zeit in dem Revier noch nicht. Und dann Schweißhundeführer gerufen, ne? Der alte Rudi Nohles da aus der Eifel, das wird er wahrscheinlich auch nicht vergessen haben. Man setzt den Hund an und der Hund, der zuckelte dann so ein bisschen los, aber machte nicht richtig Führern und er hatte immer noch den halben Riemen in der Hand, der Rudi, und irgendwann schnauzt er den Hund an und zur Fährte und auf einmal hörten wir dann den Hund rupfen an der Sau, ne? Zeigt zweierlei. Einmal, ganz wichtiges Ding, gerade bei Schwarzwild, nix finden heißt nix. Also kein Schnitter, kein Schweiß, selbst auf Neuschnee muss kein schlechtes Zeichen sein, im Gegenteil. Und dass auch grundsätzlich jeder Schuss kontrolliert werden muss. Wenn nicht absolut hundertprozentig klar ist, der Schuss sitzt irgendwo im Baum oder irgendwo daneben.
Nochmal kurz als Pointe, die Fluchtdistanz war wie lang?
5 Meter. Ja, gut, stehe ich zu, erzähle ich auch mal. Es ist ja so, ich bin ja auch schon zu ähnlich kurzen Nachsuchen gerufen worden dann im Laufe der Jahre und dann erzähle ich diese Geschichte auch immer gerne, weil es menschlich ist und im Zweifelsfall lieber 5-mal zu viel einen Hundeführer rufen als einmal zu wenig. Ne? Und man lernt auch so nette Leute kennen und mal was zu lachen und ist ja immer besser, so eine Nachsuche zu Ende zu bringen, als am Ende des Tages gefrustet mit hängenden Köpfen nach Hause zu ziehen.
Ne? Ja, genau. Ja, das ist schon großartig. Also man muss sich halt auch kontrolliert zum Affen machen. Das gehört sicher auch dazu. Ne? Da müssen wir durch. Gut, wir haben ein Tierschutzthema bei der Nachsuche auf Fallenwild und was ich in die Links zur Sendung gebe, sind zwei Merkblätter von der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz. Da kann man sehr schön nachlesen, wie und warum man sich wie mit Wildtieren zu verhalten hat. Das eine Blatt ist die Nottötung von Wildtieren, sehr fundiert dargestellt und ich denke auch plausibel. Und das zweite, auch ganz wichtig, ist betitelt mit Tierschutz für Jäger. Sollte jeder mal gelesen haben. Jetzt lass uns mal vorne anfangen. Also wenn wir auf den Ansitz gehen, egal ob jetzt Drückjagd oder Ansitzjagd in allem Frieden, erstmal, was können wir tun, um überhaupt eine Nachsuche zu vermeiden? Also wie bereiten wir uns vor? Was sprechen wir an? Lass uns da mal eben kurz durchreiten. Jo,
das ist auch gut, damit anzufangen, weil die beste Nachsuche ist natürlich die gar nicht erst auftritt. Das ist ganz klar. Also als allererstes müssen wir unser Handwerk beherrschen. Das heißt auch den Umgang mit der Waffe. Das bedeutet nicht, wenn jetzt zum Beispiel am 1. Mai die Bockjagd aufgeht, dann am 1. Mai erst die Waffe aus dem Tresor zu nehmen und zu hoffen, dass sie noch trifft, sondern vorher auch auf den Schießstand zu gehen und vernünftigen Kontrollschuss zu machen, auch für die innere Sicherheit, dass man mit der Waffe vertraut ist. Also der regelmäßige Umgang damit, wenn man nicht in der glücklichen Lage ist, permanent aktiv auf Jagd zu gehen, sondern mit Unterbrechungen das auch auf den Schießstand zu intensivieren. Da gibt's ja auch diese Schießkinos mittlerweile, die man zwar auch aus zwei verschiedenen Blickwinkeln beleuchten kann, aber die auf jeden Fall dazu beitragen, dass man zumindest mit seinem Gerät umgehen kann und dann die eigenen Grenzen kennen, nicht? Also dann wirklich nur zu schießen, wenn absolut auch sicher der tödliche Schuss möglich ist. Das heißt, vernünftige Armauflage zum Beispiel und sich selbst auch zu beherrschen, wenn man merkt, es passt wohl nicht. Wenn einen das Jagdfieber schüttelt und das Absehen springt auf den Wildkörper hin und her, dann drückt man nicht irgendwann ab in der Hoffnung, das möge schon klappen. Sondern sagt sich, gut, okay, jetzt kommt entweder der Puls runter oder das Stück kommt noch mal näher ran. Das Gleiche mit den Lichtverhältnissen. In der Regel ist es ja eher so, dass man Richtung Abend Probleme kriegt mit dem Licht. Morgens kann man sich im Zweifelsfall noch sagen, ich warte noch 5 oder 10 Minuten, dann wird das Tageslicht besser. Und wenn es abends oder nachts mal einfach nicht reicht, ja, dann sage ich mir immer selbst, gut, dann hat das Stück eben Glück gehabt. Dann muss ich mich noch mal wieder raussetzen nachts. Ne? Also auch mal den Finger gerade lassen.
Okay, so, dann lass uns noch mal eben ein bisschen über Material reden. Also es gibt Spartaner, die haben nichts dabei außer ihre Büchse mit einem Zielfernrohr, keinen Rucksack, kein Milky Way, keine anderen Schokoriegel. Es gibt ja auch noch andere. Ja. Und gehen einfach dahin und sagen, was ich durchs Zielfernrohr nicht sehe, das ist sowieso nicht da und sind ganz ruhig. Und dann gibt's wieder die Vollausgestatteten, die haben an Technik und Versorgung alles dabei, um den Dritten Weltkrieg zu überleben.
Ja, hat wahrscheinlich jeder seine Daseinsberechtigung, nehme ich mal an. Ist sicherlich auch eine Erfahrungssache, dass vielleicht jemand, der schon sehr, sehr, sehr viel gejagt hat, sich irgendwann sagt, gut, ich muss jetzt nicht mehr übers Knie brechen und alles ausreizen, um Beute zu machen. Dann spielen natürlich auch die äußeren Umstände eine Rolle. Wenn ich ein Revier habe mit 30.000 Euro Wildschaden, dann könnte ich mir schon vorstellen, da wird man auch erfinderisch und lässt ungern eine Chance, da sich aus dem Ärmel gehen. Ne? Hm. Und dann ist natürlich auch, ich sag mal, manchmal auch ein bisschen technische Spielerei, einfach die Faszination an der Technik auch dabei, was die Ferngläser alle noch oder die Zielfernrohre noch mehr leisten können. Und da zieht halt jeder irgendwo seine persönliche Grenze, das ist auch in Ordnung, solange das alles noch mit dem Tierschutz vereinbar ist. Ne? Ja, ja, also ich selbst bin eher einer der, ja, der ruhigeren Sorte. Ich habe absolut nichts gegen Leuchtpunktabsehen zum Beispiel. Bestimmt sinnvolle Sache, wenn das entsprechend eingesetzt wird. Wenn es dazu beiträgt, einen sauberen Schuss anzubringen, ist das in Ordnung. Für mich selbst sage ich, gut, wenn das Licht nicht reicht, dann gehe ich eben nach Hause. Aber wie gesagt, das muss dann jeder so lange für sich selbst entscheiden, bis es dann so weit geht. Also Thema Nachtzielgeräte, die das Schießen bei, also völlig unabhängig von Lichtverhältnissen erlauben, da ist für mich persönlich absolut die Grenze überschritten, weil das meiner Ansicht nach schon im Bereich Tierschutz reingeht. Da übt man so viel Stress auf, ja, zumindest auf die sozial lebenden Tiere wie Schwarzwild oder Rotwild, die in einer Rotte oder im Rudel leben, übt man so viel Druck aus, dass sie ja wirklich überhaupt keine Sicherheit mehr empfinden können. Die zwingt man ja letztendlich im dunklen Wald zu bleiben und gar nicht mehr weder auf eine Schneise noch auf eine Freifläche rauszukommen. Beim Schwarzwild mag es noch gut gehen. Beim Rotwild würde ich mal fest davon ausgehen, wenn das überhand nimmt, dass die komplett die Bestände blank schälen, also zu Riesenwaldschäden führen würde.
Ja, das zeigen ja auch solche, ich sag mal, paradiesischen Zustände wie auf den Truppenübungsplätzen, Donauwörth zum Beispiel, wo das Wild ja wirklich tagaktiv ist, ne? Eigentlich so lebt, wie es geschaffen wurde.
Ja, und wie es am liebsten leben würde und was wir Menschen denen nicht gönnen. Und wir als Jäger stehen da natürlich in der Position, das bringt auch nichts, darüber zu schimpfen, wie viele Reiter, Mountainbiker und Spaziergänger und sowas sich in dem Wald aufhalten. Das kann für uns nicht bedeuten, dass wir da noch einen draufsatteln und den Jagddruck noch viel mehr erhöhen. Da muss man sich eben andere Strategien überlegen. Natürlich immer im Zusammenwirken damit, dass man auch vielleicht mal versucht, Besucherströme zu lenken. In der Regel kommt man über eine vernünftige Kommunikation und dass man das diese Inhalte und Sachverhalte vernünftig erklärt, kommt man in der Regel schon weiter. Kommen wir aber jetzt ein bisschen vom Thema ab.
Ja, abschweifen, immer zu. Klar.
Kostet ja nichts.
Genau. Ansprechen ist, denke ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wie heißt es so schön, des Jägers oberstes Gebot, was du nicht kennst, das schießt nicht tot. Ne?
Jawohl, absolut. Und da unterscheidet sich auch wieder Jagen und Schießen. Ne? Also einfach, da kommt was und draufschießen, das kann natürlich zum Teil auch ruckzuck mal tierschutzrelevant wieder sein. Stichwort führende Bache, Stichwort führendes Alttier beim Rotwild, was vom Tierschutz her katastrophal ist. Leider beim Schwarzwild wieder aufgrund dieser Schadenssituation, die wir haben. Also das Schwarzwild rutscht uns allmählich in so eine Schädlingskategorie weg und das finde ich eine ganz schreckliche Entwicklung. Mhm. Also da hat der, ich glaube, der Herr Norbert Happ war das mal, so die modernen Bejagungsstrategien so formuliert in Umkehrung eines alten Spruches: schnell schießen, beherzt herantreten und sicher ansprechen. Und das ist definitiv die verkehrte Reihenfolge. Ja. Also Handwerk heißt wirklich sauber das Stück anzusprechen, nicht nur nach Tierart, sondern auch nach Geschlecht und sozialer Rangordnung und dann erst den Schuss abzugeben.
Ja, heißt halt eben natürlich auch die sozialen Verhältnisse in so einer Gruppe auch kennen, um so gezielt eingreifen zu können, dass man den Ärger nicht vergrößert.
Richtig. Also heißt draußen das Wild scharf beobachten und auch die Zusammenhänge erkennen. Und gerade so man diese Leitfunktion, wenn man eine Leitbache oder ein Leittier aus dem Rudel totschießt, die ganze Rangordnung durcheinander bringt und letztendlich auch unter Umständen auch wieder zu vermehrten Wildschäden das führen kann. Eine erfahrene Bache, die weiß schon, wann, bei welchen Lichtverhältnissen sie sich wohin trauen darf. Und wenn man da Flächen hat in der Landwirtschaft, die stark wildschadensgefährdet sind und da sitzen die Jäger die ganze Nacht und schießen auf die Sauen, das weiß so eine Bache. Die hält ihre Rotte schon drin im Bestand und ein Alttier beim Rotwild oder bei den anderen Hirschartigen, die machen das genauso. Ja, und wenn ich die totschieße, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn der Rest vom Rudel da relativ unkontrolliert, ich sag mal, beim Schwarzwild relativ einfach, eine führungslose Frischlingsrotte, die ist einfach dumm, die kommt immer wieder und irgendwann kriegt man sie auch nicht mehr, weil das Licht schlecht ist und wundert sich dann, warum man Nacht für Nacht die großen Wildschäden hat.
Mhm. Naja, klar. Und man hat nachts ja manchmal auch noch anderes zu tun.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank, ja. Ich wage mich mal zu einer Aussage, ich glaube, der Schuss aufs ruhig stehende Stück ist immer der sichere gegenüber dem flüchtigen Schuss.
Ja, sicherer ja.
Sicherer ja.
Komma aber,
jetzt kommst du.
Ja, sie stellen sich ja nicht immer breit und ruhig hin. Und wenn man, wie das ja bei uns ist, gerade beim Schwarzwild, was eine sehr hohe Vermehrungsrate hat, wir unterhalten uns da in günstigen Jahren über 300%. Ja, wenn man da nur noch auf die Stücke schießt, die breit stehen, dann kriegen wir das nicht geregelt. Mhm. Na, so, und bei Drückjachten finde ich die Vorgabe okay, wenn man beim Rehwild zum Beispiel sagt, Rehwild nur stehend, weil die halt diese hoppelnde Fortbewegung haben. Da ist ein sicherer Schuss kaum möglich, wenn es flüchtet. Mit Schwarzwild und Rotwild sieht das besser aus.
Ich muss gerade, glaube ich, noch mal Pause sagen, weil ja. Hier meine Aufnahme läuft jetzt weiter. Wie schön.
Jo. Haben wir dann viel verpasst jetzt? Oder?
Ich habe gerade so das Gefühl, wir haben gar nichts verpasst.
Ja, siehst du. Komm mal.
Aber die Anzeige war weg.
Okay. Ja. Technik.
Mein Herz.
Ja. Nee, wie gesagt, stehendes, klar, das ist der Optimalzustand, natürlich breitstehendes Stück Wild zu beschießen, weil da wirklich die Gewährleistung da ist, dass es auch sofort verendet und auch die Wildbrettentwertung geringer ist, als wenn man diagonal durchschießt oder durchschießen muss, weil dann doch immer schon mal eher wertvolle Muskulatur auch beschädigt wird. Nur halt, es lässt sich nicht, je nach Abschussvorgabe, den wir von der unteren Jagdbehörde haben, lässt es sich auch nicht durchziehen. Oder beim Schwarzwild halt auch nicht.
Ja, nicht immer. Ja gut, aber im Zweifel denke ich immer sicher, lieber, dass es sicher liegt, das Tier, als dass man...
Ganz bestimmt. Und da haben wir Jäger ja auch ein bisschen Tricks auf Lager, ein Stück zum Halten zu bringen. Also wenn da eine Sau durch die Wiese zieht und die ist mir eigentlich zu zügig in der Bewegung, wenn ich dann mal schnell... mach oder sowas in der Richtung, dann verhoffen die auch. Oder ein Stück Rehwild kann man anschrecken und dann verhoffen die kurz. Und wenn man dann darauf vorbereitet ist, kann man da auch einen sicheren Schuss antragen.
Okay. Beim Schießen sind wir noch mal so bei Kalibern. Kannst du irgendwelche Zusammenhänge zwischen Wildarten und Kalibern so nennen? Also ich bin so ein Standard 7x64 Schütze zum Beispiel. 30-06 wäre auch okay, geht eigentlich für alles, habe ich so.
Ja, ein 30-06 allemal, da sitzt ja noch auch ordentlich Dampf dahinter. Also dieser ganze Munitionskram, das ist nicht meine größte Stärke, aber aus der Nachsuchenerfahrung raus, sage ich mal, da die 7x64 bei stärkerem Wild schon Untergrenze ist.
Ach echt?
Weil da kann man schon ein bisschen mehr drauf tun. Solange der Schuss genau da sitzt, wo er soll, stellt das wirklich in 95-99% der Fälle überhaupt kein Problem. Da kriegt man vielleicht mal eine Totflucht oder sowas. Aber problematisch wird es dann, wenn der Schuss mal ein bisschen nach hinten rutscht oder sowas. Da liefert dann eine 30-06 oder eine 9-3 natürlich wesentlich mehr ab.
Also ich kenne es jetzt so aus meinem persönlichen Umfeld. Die Freunde der Fleischverwertung schießen 308 Winchester.
Jo.
Und die Freude des, das Stück soll liegen, 9,3x62.
Ja, das funktioniert in der Regel auch. Die 9,3 macht eigentlich auch wenig kaputt. Ich selbst habe mal eine Zeit lang die 300 Winchester Magnum geschossen, die ich auch im Ausland geführt habe. Also als ich dann die ersten paar Stücke hier geschossen habe, bin ich damit wieder von abgekommen. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder jede Menge Wiederlader und was weiß ich auf dem Schirm und sagen, mit der und der Ladung geht das aber alles. Aber man muss auch nicht mit Kanonen nach Spatzen schießen. Das kann auch schon mal dazu führen, dass man das Mucken anfängt. Also im Moment der Schussabgabe schon aus Angst vor dem Riesenrums mal kurz die Augen zukneift. Und das ist im Moment der Schussabgabe wirklich ungeeignet. Ja. Wir sollen ja möglichst durchs Zielfernrohr durchgucken, um zu sehen, auch wie das Stück Wild zeichnet. Das ist ein wesentlicher Aspekt, wenn man sich über eine Nachsuche unterhält, die dann ansteht.
Also beim Thema Licht vielleicht nochmal, also gerade Schwarzwild wird ja zunehmend oder eigentlich ausschließlich nachts bejagt. Das ist eigentlich nachts aktiv. Und wenn ich immer so in den Kollegen höre, man hat da schon mal die schwarzen Klumpen stehen. Ne? Also ansprechen ist sehr schwierig.
Ja, wenn die schwarzen Klumpen wie aus einem Guss alle gleich groß sind, dann geht das auch noch. Ne? Schwieriger ist natürlich, wenn man dann unterschiedliche Größen hat, auch vielleicht festzustellen, bei einzelnen Stücken finde ich das am allergefährlichsten, weil man da nach dem Geschlecht kaum ansprechen kann, wenn das Licht zu schlecht ist und unter Umständen auch dann die kleinen Frischlinge nicht sieht. Also da auch ganz klar der Appell, gerade bei den einzelnen Stücken im Zweifelsfall Finger gerade lassen. Mhm. Gerade jetzt so die Zeit, die wir jetzt hatten, März, April oder so.
Ja, ich habe zwei Anschussseminare gemacht und dabei festgestellt, wie blind ich bin im Finden von Pirschzeichen. Darauf wollte ich jetzt aber eigentlich noch gar nicht. Also mir sagte der Schweißhundeführer da, wenn er die Schützen befragt, die waren immer alle mitten im Maschinenraum, mitten im Leben und der Anschuss sagt dann oft was ganz anderes. Wie sind da so deine Erfahrungen?
Ja gut, du hast schon mal relativ ja, ganz so kann ich das nicht teilen. Du hast also schon häufiger, dass sie dir sagen, ich bin tief abgekommen oder hoch oder hinten. Klar hast du manchmal, weil die auch aus bestem Gewissen raus dann natürlich nur geschossen haben, wo sie sich sicher waren. Es schießt ja keiner absichtlich irgendwo anders hin. Oft ist es schon so, da hat man wenig Anhalt, den man dann unter Umständen durch den Anschuss natürlich, wenn man ihn findet, dann schon ein paar Kriterien kriegen kann, wo der Schuss sitzt.
Ja, ja, okay. Vom Hochsitz aus ist ja immer alles ganz klar, wo der Anschuss überhaupt war, wo ich getroffen bin.
Denkst du?
Ja, solange ich da sitze.
Also, beim Hochsitz feststeht, ist der Ort der Schussabgabe. Das ist der Hochsitz. Aber wo das Stück gestanden hat, da kann man sich genial vertun. Also gerade in der Entfernung auf einer Wiese, das ist Wahnsinn.
Ja.
Ja, ruckzuck genau. Bist du da 50 Meter daneben. Oder ich habe das schon erlebt, wo mir die Schützen wirklich mit 100%iger Sicherheit genau den Zaunfall beschrieben haben. Und 2 Meter links daneben der Holunderbusch. Und genau da hat der Bock gestanden. Und dann war da de facto, waren da 12 Pfähle weiter, da stand genauso ein Holunderbusch und da war das. Oder auf so einer Schneise hat's alles gegeben. Also man kann sich gewaltig vertun und da sollte sich auch keiner von freisprechen. Also die Jacht, die geht dann schon manchmal unter starken emotionalen Regungen auch und Jachtfieber ab und da kann man sich schon vertun.
Also ich habe 2 Methoden, die mir so durch den Kopf geistern. Die eine ist, wenn man über ein Entfernungsmesser verfügt, dass man vom Hochsitz aus, von der Schussabgabe halt ausmisst, die Entfernung. Dann hat man schon mal den definierten Radius und wenn ich dann zum Anschuss gehe, kann ich von da aus wieder zurück zum Hochsitz die Entfernung messen und weiß zumindest sicher, dass der Abstand stimmt. Das ist so der eine, der technische Ansatz oder der zweite auch technische Ansatz ist, da hat mir jemand empfohlen, nimm doch so einen Laserpointer, kriegt man für ein paar Euro, nimm so ein kleines Stativ unten drunter und richte diesen Laserpointer auf den Punkt des Anschusses und gehe einfach hin.
Vor der Schussabgabe oder?
Nach der Schussabgabe.
Nach der Schussabgabe. Ja, okay. Gut, warum soll man sich die Technik nicht zunutze machen? Also auf die Kiste mit dem Entfernungsmesser, da bin ich noch gar nicht so gekommen. Natürlich nicht doof. Wie du sagst, man hat den Radius und kann sich in der Tiefe nicht mehr ganz so vertun. Ne?
Genau. Ne?
Ideal wäre es natürlich, wenn man vorher so viel Ruhe hat, dass man wegen da hinten irgendwo ein Stück Rebel steht und man peilt das vorher schon an, meinetwegen auch mit dem Laserpointer und schießt danach. Aber ich glaube, die Ruhe werden die wenigsten haben, da man ja auch immer davon ausgeht, dass das Stück wie schon die 100 Male vorher auch wirklich im Knall liegt. Aber wie gesagt, wenn die Technik da ist, dazu, um sicherzugehen, dass das Stück vernünftig nachgesucht oder gefunden wird, klar, warum nicht?
Also ich habe selber festgestellt, ich habe mein erstes Schmalreh geschossen auf, ich denke mal, 20 Meter auf belaubtem Waldboden. Und es ging halt noch einige Meter, was ich aber nicht sehen konnte, weil es halt hinter einer hinter einem kleinen Hügel dann verschwand.
Ja.
Und die 10 Minuten warten, da fängt man an, sich Fragen zu stellen. War es wirklich genau der Baum? Hat es nicht vielleicht doch Hörner gehabt, die es nicht haben sollte? Alle möglichen Fragen geistern einem durch den Kopf, bis man sich dann endlich Gewissheit verschaffen kann. Und das ist realitätsverzerrend. Unser Gehirn ist ein ziemlich chaotisches Instrument manchmal.
Ja. Die spökeln uns schon was vor, ja. Man kann sich natürlich auch bei schwierigen Verhältnissen ein bisschen behelfen, wenn man auf einer freien Fläche sitzt oder auch irgendwo vielleicht eine Reihe Draht da in der Landschaft hat, einen Stacheldrahtzaun oder sowas, sich da auch Markierungen setzen. Also das habe ich mal sehr schön gesehen, da hatte einer auf 50, 100 und 150 Meter, hatte der einfach Pfähle an den Ackerrand geklopft. Da hat er immer so einen Orientierungspunkt. Und ansonsten, wenn man die nicht hat, freie Pläne, immer versuchen, irgendeinen Fluchtpunkt am Horizont vielleicht zu kriegen, damit man zumindest die Richtung schon mal hat. Damit kommen wir wieder in deinen Bereich, du machst das mit dem Radius halt über den Laser. Wenn man genau die Richtung hat, weil da hinten irgendwie ein Baum oder ein Haus oder ein Windrad, irgendwas steht ja meistens irgendwo am Horizont. Wenn man sich vorher noch mal kurz vergewissert, das und das habe ich in der Fluchtlinie, dann ist mir auch schon sehr geholfen. Dann kann ich nämlich von hinten rum praktisch im Vorfeld schon über den Anschuss, den vermuteten Anschuss hinausgehen, zum Hochsitz hin fluchten und dann gerade auf den Hochsitz zusuchen. Ja. Da findet man eigentlich in der Regel irgendwas. Und wenn es der Kugelriss ist, dann haben wir ja auch schon viel gefunden.
Ja,
genau. Der ist ja häufig viel, viel sichtbarer als die paar Schnitthaare oder was da liegt. Ja,
genau. Die Idee mit den Entfernungsmarkierungen kenne ich übrigens vom Golfplatz. Da habe ich sowas schon mal gesehen.
Okay, aber, ja.
Naja, aber wir wollen mal nicht so sehr abschweifen. Gut, nach der Schussabgabe, wie lange soll man denn warten?
Ja, zumindest die gute alte Zigarettenpause, auch wenn das Stück liegt. Und wenn man das Stück nicht direkt liegen sieht und beobachten kann, auch immer durchladen, sofort durchladen und draufbleiben. Also gerade wenn das Stück blitzartig runtergegangen ist, kann auch ein sogenannter Krellschuss gewesen sein. Das heißt, wir haben oben im Rückenbereich das Stück angekratzt und das beschossene Stück hat eine kurzfristige Lähmung, ist dann blitzartig runtergegangen, wie von der Faust getroffen. Sobald man da sieht, dass da noch Leben drin ist, sollte man auch unabhängig von Wildbrett etc. noch versuchen, einen Fangschuss anzutragen. Mhm. Also die Zeit draufbleiben auf dem Stück, Waffe griffbereit halten und dann mindestens die Zigarettenlänge möglichst noch drüber warten. In der Regel liegt das Stück dann ja. Wenn nicht, halt gucken, was bietet der Anschuss und dann die Entscheidung fällen, habe ich jetzt eine Todsuche vor mir oder steht mir eine Nachsuche an.
Mhm. Okay. Also ich habe mir immer so zurechtgelegt, in dem Moment, wo ich den Finger krumm mache, habe ich die Verantwortung für dieses Lebewesen. Und ja, dann sollte man auch in der Konzentration bleiben und gucken, dass es hier liegt.
Ja.
Ja, okay. Gut, der Anschuss ist ja so ein heiliger Bereich, hört man manchmal von den Schweißhundeführern. Am besten nur schwebend drüber hinweg und suchen, nichts berühren, nichts gucken, nichts zertreten. Gib mal ein paar Verhaltensmaßnahmen.
Ja, also ja, hast du schön auf den Punkt gebracht. Schweben kann man natürlich nicht. Man soll sich den Anschuss in der Regel natürlich schon anschauen, ganz klar. Bringt ja auch nichts, das Stück verschwindet 10 Meter weiter im Wald. Ich rufe einen Schweißhundeführer und da liegt jede Menge Lungenschweiß oder Lungenpartikel. Dann sagt er auch immer, muss vielleicht nicht sein. Es sei denn, ich habe jetzt einen ganz jungen Hund, der jetzt unbedingt mal eine Erfolgssuche braucht. Ansonsten mit dem Zertrampeln ist natürlich richtig. Also mit 5 Mann den Anschuss zu untersuchen, das ist in der Regel auch nicht zielführend. Also wenn man dann mal zu zweit ist, vielleicht einen auf dem Hochsitz lassen, der einen dann noch einweisen kann. Und wichtig ist schon, sich dem Anschuss vorsichtig zu nähern. Also da schon zu sehen, wo setze ich jeden Fuß hin, um dann nicht unnötig noch irgendwas zu zertrampeln und unter den Füßen mit mir rumzutragen. Für einen sicher abgeführten Schweißhund ist es ein geringeres Problem, wenn man Schweiß unter den Füßen hat. Aber für junge Hunde oder auch unerfahrene Hunde, die jetzt nur, sag mal, in Anführungsstrichen einfache Arbeiten machen können, kann das schon problematisch werden. Mhm. So, was finden wir am Anschuss? Wie der schon genannte Kugelriss, der häufig sichtbarer ist als alles andere. Wir können Schnitthaar finden. Wenn wir viel Schnitthaar finden, ist es häufig ein Zeichen von Randtreffer.
Langsam.
Okay.
Nochmal für unsere Zuhörer, die noch nicht so mit Jagd befasst sind. Kugelriss ist das Loch in der Erde, wo das Geschoss einschlägt. Und das ist, ich sag mal so, etwa Tennisball groß, glaube ich, kann man sagen, oder?
Gut, dass du das nochmal ansprichst. Also Kugelriss richtig definiert, wo das Geschoss in den Boden rein ist. Wenn dieser Kugelriss deutlich über Kaliber groß ist, ist das ja ein Zeichen, das Geschoss muss irgendwas vorher getroffen haben. Ist ja aufgepilzt.
Weil es aufgepilzt ist.
Genau. Ja. Und er hat sich zerlegt, er hat einen größeren Durchmesser als vorher, macht da ein großes Loch in den Untergrund, ob das Waldboden oder eine Wiese ist. Da muss es was getroffen haben und wenn das Stück breit und ungedeckt auf der Wiese stand, muss das das Stück gewesen sein. Im Wald kann es natürlich auch schon mal ein Ast oder irgendein Hindernis in der Fluchtbahn gewesen sein. Der Umkehrschluss funktioniert allerdings nicht. Wenn man einen kalibergroßen Kugelriss hat, heißt das noch lange nicht, dass man das Stück verfehlt hat. Mhm. Also das kann auch, wenn es gerade zwischen 2 Rippen durchsaust, das Geschoss, dann kann er durchaus ein perfekter Lungentreffer gewesen sein und trotzdem ist das Geschoss nicht aufgegangen und hinterlässt einen kalibergroßen Kugelriss.
Okay, dann erwähntest du Schnitthaar. Mhm. Schnitthaar ist der Eintritt in den Wildkörper, da schneidet das Geschoss Haare ab aus dem Fell sozusagen.
Genau. Und wenn man das ein bisschen übt, dann ist also kein Buch mit 7 Siegeln nur für Schweißhundeführer, das kann jeder Jäger für sich selbst auch üben, das anzusprechen, weil das Wild hat doch an den unterschiedlichen Körperstellen ganz unterschiedliche Haare auch sitzen. Beim Rehwild nicht ganz so ausgeprägt, auch da kann man die, was wir relativ häufig haben, ist so bei hohen Laufschüssen diese etwas hellere, weiche Behaarung und bei Menschen wäre es halt der Achselbereich, da sieht man das schon. Oder dieses ganz kurze Schnitter, was man an den Läufen findet. Da kann man Rückschlüsse daraus ziehen für sich selber, ob man jetzt eine Todsuche vor sich hat oder ob es halt schwierig wird. Gerade wenn Knochensplitter dabei sind, in der Regel Röhrenknochen, sprich auch Lauftreffer, kann man in aller Regel sagen, da habe ich eine Nachsuche mit Hetze vor mir und da muss ich auf jeden Fall Verstärkung ranholen, wenn ich nicht entsprechend selber da ausgerüstet bin.
Ja, okay. Also im Grunde, man findet am Anschuss alles, was an Gewebe so in dem Geschosskanal vorhanden war, also kann vorkommen, also Haare vom Eintritt des Geschosses oder, wie sagt man, Risser beim Auftritt.
Ja.
Reste von inneren Organen, Lunge, Leber, Milz, Darm samt Inhalt, all das kann man auseinanderhalten. Schweiß, der auch wieder unterschiedlich gefärbt ist, je nachdem, welche Organe verletzt wurden.
Genau, also wir haben den Lungenschweiß, den kennen die meisten Jäger, weil das der häufigste Fall ist, dass das Stück halt einen tödlichen Lungentreffer hat. Hellrot, schaumig. Leber eher auf jeden Fall dunkel, oft auch körnig, lässt sich riechen, in den meisten, oder am sichersten eigentlich lässt es sich auch schmecken. Leber hat ja einen ganz charakteristischen Geschmack. Zu verwechseln schon mal mit der Milz, die auch getroffen werden kann, auch relativ viel Schweiß abgibt. Beim reinen Gescheideschuss häufig ganz wenig Schweiß. Und dann haben wir, wo man gelegentlich schon mal sehr, sehr viel Schweiß findet, einen reinen Muskulaturtreff, also zum Beispiel durch die Keule hinten. Solche Schüsse liefern häufig viel Schweiß ab und das sind manchmal schon extrem schwierige Nachsuchen. Also da darf man sich nicht verleiten lassen, wenn man jetzt ganz viel Schweiß findet, dass man meint, ja, das muss ja irgendwo liegen. Da sind auch manchmal Vorstellungen, das blendet unheimlich. Ne? Also der Schweiß auf dem Waldboden oder gerade im Schnee, das sieht immer unheimlich viel aus, das ist es in Wirklichkeit gar nicht. Also ein Stück, was stark schweißt, das muss noch lange nicht heißen, dass es jetzt demnächst da verendet um die Ecke liegt. Also wenn es nach 100 Metern nicht liegt bei viel Schweiß, haben wir in der Regel ein Problem.
Okay. Gut. Das ist also für mich zumindest schon Detektivarbeit. Also ich habe, wie gesagt, zwei Anschusssepminare schon gemacht und ich bin da vergleichsweise blind, hatte ich so das Gefühl. Das muss man irgendwie schon lernen, ne? Das ordentlich.
Ja,
oder das ist Erfahrung wahrscheinlich. Ja,
einfach ein Erfahrungswert. Wenn man das häufiger macht, dann hat man sein Auge geschult auf diese gewissen Sachen hin, diese paar Schnitthaare zu finden oder einen Knochensplitter. Und manchmal ist der Anschuss ja auch schwierig zu finden. Da muss ich auch den Hund dabei holen. Dann lasse ich den am langen Riemen vorsuchen. Und sobald der dann anfängt zu verweisen, dann halte ich ihn an und lasse mir das zeigen. Also die Hundenase ist immer noch tausendmal besser als jedes noch so geschulte Auge.
Da übrigens die Sendung mit der Maus. Ne?
Okay.
Deutschland wird ja gebildet von der Sendung mit der Maus. Und da gibt's ein sehr schönes Video, das habe ich auch verlinkt, die Wachtelhündin Nele, die auf einer getupften Schweißfährte geführt wird. Und dann wird, glaube ich, in einer Tierklinik noch erklärt, wie leistungsfähig eine Hundenase ist.
Ja.
Also sehr eindrücklich und eindrucksvoll, dass so ein Hund wirklich eine komplett andere Wahrnehmung hat. Und eigentlich für uns ja wie so eine Seehilfe in eine unbekannte Welt sozusagen arbeitet. Ne?
Ja.
Dieses Thema Hund, da verbringen wir, glaube ich, jetzt noch mal ein bisschen Zeit mit, weil das ist, also ich finde das ja tief beeindruckend. Wir haben ja üblicherweise unseren eigenen Hund, der bis zu einer gewissen Grenze ja auch für Nachsuchen einsetzbar ist. Und da, glaube ich, kann man sagen, nur für Tod suchen.
Wo man in aller Regel ja, weil für das andere muss einmal körperlich die Voraussetzung mitbringen und natürlich auch die Erfahrung. Also das kann nicht angehen, dass wir einen Hund, der seine Einsatzbereiche ganz woanders hat oder ein kompletter Allrounder ist, mit dem anfangen, mal irgendwie auszuprobieren, ob wir auch einen Reh mit Laufschuss kriegen können. Also wenn wir das vorhaben, mit dem Hund solche schwierigen Nachsuchen zu machen, dann muss er zumindest in der Anfangszeit mit einem erfahrenen Hund zusammenjagen, dass er es auch raus hat. Und ansonsten ist es einfach so, die Geschichte, das ist was für Fachidioten, die sich mit nichts anderem beschäftigen. Das ist schon ein ganzer Teil der Miete bei den Schweißhunden. Das ist auch völlig egal, ob das HS oder BGS ist. Die müssen die körperlichen Voraussetzungen mitbringen, von der Leistungsfähigkeit her, und diese hochspezialisierte Arbeit ausführen. Und das kann man von einem Allrounder in dem Maße nicht verlangen. Ich sag mal, gerade so die eingangs geschilderte Nachsuche, das sind schon richtige Nachsuchen. Also so ein 300 Meter Leberschuss am nächsten Tag mit Schweiß wie aus der Gießkanne, das kann man im Prinzip mit jedem Hund machen. Das verstehe ich aber nicht. Oder Nachsuche, das ist eine bessere Bergehilfe, sag ich mal, dass man zwei Mann zum Anpacken hat. Das hat mit Nachsuche so noch nicht so richtig viel zu tun.
Okay. Ja, ich sag mal, die langen Nachsuchen, die haben ja eigentlich wenig bis kein Schweiß, zumindest auf einem Großteil der Fährte, wo eigentlich nur noch das Trittsiegel gearbeitet wird.
Das muss der Schweißhund können, also diese individuelle Witterung des Tieres. Es gibt natürlich auch lange Nachsuchungen, die ständig Schweißbestätigung haben, aber das soll einem dann trotzdem nicht zu verleiten, dann mit einem ungeeigneten Hund hinterher zu rennen. Weil es kommt ja letztendlich auch darauf an, was am Ende geschieht. Und da spielt auch die Wildschärfe eine ganz extreme Rolle. Ne? Die muss der Hund einfach haben, um im Sinne des Tierschutzes dieses Stück auch scharf zu stellen und zu binden, damit man den Fangschuss antragen kann, damit es vorbei ist. Mhm. Also das Beste, was ich mal gehört habe, da war ich sogar selber dabei, Nachsuche auf eine einzelne Sau, abends beschossen, da hat ein Jäger an so einem Maisfeld gesehen, dass da die Sauen drin gehaust hatten. Und das war seine erste Sau, die er beschoss. Die wurde dann mit irgendwie 30, 40 Kilo Körpergewicht gemeldet. Und am Ende der Nachsuche hatten wir dann 130 Kilo Keiler liegen. Den hatten die Kandidaten nachts mit Lampe fast 3 Kilometer weit nachgesucht, weil die ganze Zeit immer noch Schweiß da war. Ne? Und da war nicht der Groschen gefallen, dass das Stück vielleicht noch lebt, sondern die hatten sich gesagt, wenn er so viel Schweiß verloren hat, muss es ja gleich tot sein. Und der war noch sowas von lebendig. Und wenn denen nachts nicht die Taschenlampe ausgegangen wäre, dann hätten die ja zumindest neue Hosen gebraucht, wahrscheinlich sogar mehr. Nee, das kann schon gewaltig in die Hose gehen. Ne?
Ja, auf jeden Fall an die Hose. Ne?
Oder an die Hose. Also ganz einfach, Schuster, bleib bei deinem Leist. Man kann von seinem Hund, der viele andere Aufgaben erfüllen muss, nicht den gleichen Leistungsstand erwarten wie von einem Hund, der in seinem Leben, ich sag mal, 500 Nachsuchen schon gemacht hat und jedes Jahr 50, 60, 70 oder mehr als 100 Nachsuchen abliefert. Das ist ganz logisch, dass so ein Spezialist das besser kann. Das muss man auch von dem erwarten können.
Also die Prüfung für die Brauchbarkeit auf Schalenwild ist ja, glaube ich, eine 300 Meter gespritzte Schweißfährte.
Länderunterschiedlich, da kocht jedes Bundesland so halbwegs sein eigenes Süppchen. In den meisten ist es so, in NRW, wo wir jetzt hier sitzen, da ist diese Brauchbarkeitsprüfung ein Minimalanspruch, der aber nach Landesjagdgesetz auch nur für Todsuchen dienen soll. Alles, was drüber raus ist, steht explizit, dass das Hunde mit gesonderten Prüfungen sein sollen. Das kann auch zum Beispiel ein VGP-Hund mit Verbandsschweißprüfung sein. Mhm. Aber auch diese Prüfung kann man machen ohne Wildschärfe. Da muss der Führer dann so viel Verantwortung mit sich tragen, dass er sagt, gut, wenn mein Hund diese Wildschärfe nicht hat, entweder mache ich die Nachsuche nicht oder ich hole mir einen dabei, der es kann. Dann ist das auch in Ordnung. Mhm. Ne? Also mit dem einen die Riemarbeit machen und den anderen dann hinterher schicken.
Mhm. Okay. Also im Vergleich zu den anspruchsvolleren ist das ja quasi eine 6-spurige Autobahn für einen Hund. Ne? Das kann man schon so sagen. Ja. Okay. Gut. Also die Entscheidung suche ich selber oder hole ich mir den Schweißhundeführer ist auf jeden Fall eine, die sollte man sehr bewusst treffen.
Ja, und die kann man auch problemlos treffen. Also Schweißhundeführer, die werden da nicht irgendwie zu gezwungen oder erkoren oder sowas. Die machen das aus freien Stücken. Und da braucht man auch kein schlechtes Gewissen zu haben, im Gegenteil. Mhm. Also die kann man ruhig holen. Nochmal, die Hunde werden nur so gut, wenn sie viel arbeiten. Und wenn die Schweißhundeführer immer nur gerufen werden, wenn schon 3 Hunde versagt haben und man kann dann versuchen, auf irgendwelchen aufgemüdeten Stücken mit Lauf- und Krähschüssen seinen Hund hochzubringen und aufzubauen, das klappt nicht. Also die lernen auch natürlich am besten darüber, wenn sie Erfolg haben, ganz logisch.
Also die Schweißhundestation und die Schweißhundeführer sind eher dankbar dafür, wenn sie Suchen kriegen, als dass man Sorge haben müsste, sie in Anspruch zu nehmen.
Nee, auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt manchmal nicht, woran es liegt. Ob es auch an diesem Namen Station liegt, der so ein bisschen sowas Hochoffizielles hat. Ich weiß es nicht. Also man braucht wirklich kein schlechtes Gewissen zu haben. Manche meinen auch, dass das weiß Gott, wie teuer ist, wenn man einen Tag lang hinterher rennt. Also die meisten, die ich kenne und ich selber auch, wir sagen dann, gut, okay, dann gib mir 30 Cent Spritgeld. Egal wie lange dauert und dann ist es gut. Also bezahlen lässt es sich im Prinzip dann eh nicht mehr, diese ganze Zeit, die man reinsteckt. Aber es ist halt Passion, Faszination an der Hundearbeit und das treibt die Jungs halt an. Ne? So sollte es sein.
Vielleicht denkt man an Intensivstationen, wenn man Schweißhundestationen hat. Da will man eben nicht hin.
Ja.
Gut, aber ich denke mal, ganz wichtig, dass wir da einfach die Scheu nehmen, diesen Kontakt da zu suchen.
Ja, und auf jeden Fall.
Und ich sag mal so, für den Jäger ist es ja auch sehr interessant, so eine Arbeit zu beobachten.
Ja, bringt auch, ich stehe auch dazu, das kann auch Freude bringen. Und zu zweit oder dritt so eine Nachsuche durchzuziehen und zum Erfolg zu bringen, das ist ja manchmal auch nicht nur Hund und Führer. Manchmal ist es ja auch der Schütze und der Revierinhaber, der manchmal noch die entscheidende Idee hat, wo es hergehen könnte, wenn man mal die Fährte verloren hat oder der entscheidende Hinweise geben kann. Der das Geschick mitbringt, auf dem geeigneten Fernwechsel vorzustellen, welches Stück hat, was immer vor mir aus dem Wundbett geht. oder wo schon abzusehen ist, dass das so passiert. Im Sommer, wenn ich da durch den Wald laufe, das ist so laut zum Teil, da steht das Stück schon weit vor mir auf, bevor ich überhaupt dran bin und den Hund schnallen kann. Und wenn man da einen hat, der das beherrscht und der weiß, wo die Wechsel hergehen, erhöht das die Chance schon ungemein. Und dann gemeinsam da dieses Stück zu kriegen, bringt auch Freude einfach. Ne?
Ja, klar, das macht
dann. Du fährst dann nach Hause und sagst, Mensch, prima, hast dazu beigetragen, dass dieses Stück halt jetzt nicht mehr leiden muss. Das ist so schon viel wert.
Ja, absolut. Lass uns mal einen Hund aussuchen und ausbilden.
Ja, eine Miste. Wie gesagt, ich bin absolut kein Rassenfanatiker. Ich renne jetzt zwar mit den bayerischen Gebirgsschweißhunden durch die Gegend und habe da auch soweit gute Erfahrungen mitgemacht. Schnellwendig, Wildschärfe, das funktioniert alles. Aber die Rasse spielt da, wenn sie dann körperlich geeignet ist, eine untergeordnete Rolle. Man hat natürlich bei diesen seit 110, 130 Jahren dafür gezüchteten Hunderassen natürlich eine höhere Gewähr, dass die auch die genetische Veranlagung mitbringen. Mhm. Man kann natürlich auch aus den anderen Rassen, aus den hochläufigen, auch super Hunde für die Nachsuche ziehen. Wenn man sich da ein paar Nasenfanatiker rausholt, dann sieht man oft bei der Jugendsuche, bei der Hasenspur schon, was sich da abzeichnet, wo sie den Fährtenwillen haben oder den Spurwillen in dem Fall. Und ansonsten hängt alles an der Ausnutzung der Prägephase, die Einarbeitung, die sehr schweißtreibend und zeitaufreibend ist, und dann Praxis, 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 nicht?
Ja, dann mal langsam reiten. Okay. Schrittgeschwindigkeit.
Yes.
Also ich habe ja in Ausgabe 1 schon mal das mit den munteren Hunden, bei den Welpen immer die munteren nehmen, heißt es ja, ne?
Mhm.
Und jetzt habe ich mir so einen Welpen, den hole ich mir ja typischerweise so mit 8 bis 10 Wochen beim Züchter ab, nachdem ich ihn mir ausgesucht habe.
Mhm.
Jetzt präge ich mal.
Ja, also gut, wir wollen jetzt ja nicht versuchen, jetzt hier per Radio noch ein paar hundert Schweißhundeführer auszubilden. Die grundlegenden Sachen verknüpfe ich in der Prägephase zum Beispiel durch eine Futterschleppe. Das heißt, ich nehme ja, in der Regel wird so ein Stück Lunge genommen, man kann auch einen Lauf nehmen. Und damit eine kleine Schleppe ziehen zum Futtertopf, damit der Welpe auch mit 8 oder 9 Wochen, das können die schon, natürlich nicht über ein paar hundert Meter, sondern hinten im Garten mal 10, 20 Meter ziehe ich dieses Stück Lunge zum Beispiel dahin, dann lernt er schon mal zu verknüpfen, aha, wenn ich das schwarze Ding, was bei mir vorne auf der Nase sitzt, entsprechend einsetze, dann komme ich zum Futtertopf. Das ist dann eine positive Verknüpfung und damit bringe ich ihn bei, aha, Nase einsetzen lohnt sich. Da werden sicherlich im Gehirn auch schon ein paar Vernetzungen hergestellt, die hinterher für den Hund wichtig sind. Wenn ich dann den Hund auf wirklich spezialisieren will, müsste ich schon mit dem Pferd einen Schuh arbeiten in der weiteren Ausbildung.
Mhm.
Das heißt, ohne Schweiß in der Regel. Vielleicht ein bisschen an dem simulierten Anschuss mit Schweiß und dann halt mit Pferdenschuh. Das heißt, mit Schalen von frisch erlegtem Wild, die ich dann auf die speziell dafür gefertigten oder vorbereiteten Schuhe draufhefte und damit durch den Wald laufe. Das sind aber, ja, wie gesagt, eigentlich für die Hunde, die dann keine anderen Aufgabenbereiche mehr kriegen, sondern nur das können soll. Für den normalen Hund reicht es, wie du schon gesagt hast, eine gespritzte oder eine gedupfte Fährte zu legen. Ich nehme mal einfach so eine Getränkeflasche, hau mit dem 100er Nagel ein Loch oben in den Deckel rein und dann kann man da wunderschön eine Fährte mit spritzen. Mhm. Und das ist dann ja auch der Hauptaufgabenbereich für die Hunde, die noch weitere Arbeiten haben, dass die mir die Todsuche machen sollen. Und die ist ja in der Regel auch mit Schweiß versehen, relativ häufig. Das sollen sie können. Da ist dann so viel Witterung da, dass das als Ausbildung reicht. Und das muss man dann auch nicht über einen Kilometer weit machen, sondern irgendwo 200-300 Meter. Und dann reicht das normalerweise auch.
Also ich komme ja jetzt aus der Retriever-Szene. Und so ein Prinzip in der Ausbildung ist immer so, dass ich die Anforderungen halt mit dem Alter steigere. Und jetzt nur mal so als Außenstehender, ich vermute mal, dass unterschiedliche Untergründe halt wieder andere Witterungen annehmen, dass die Abstände, wie viel Schweiß, auf welche Entfernung halt eine Rolle spielt.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, beim Fährtenschuh, wie ich eben den Lauf einspanne, also wie stark ist das Gewicht, was ich auf die Schale gebe, spielt das eine Rolle vielleicht?
Ja, ist schon relativ gut, ich sag mal, normales Gewicht von so einem Jäger. von bis 60 bis 80 Kilo. Also wie tief dieser Eindruck in die Bodenverwundung ist, das ist sicherlich nicht so wichtig. Wichtig ist, dass der Hund lernt, dass er die ihm zugewiesene Fährte dann noch arbeiten soll. Und das hast du auch schon schön gesagt. Diesen Schwierigkeitsgrad sukzessive erhöhen und nicht alles auf einmal. Das heißt, ich fange natürlich in einem relativ verleitungsfreien Umfeld an. Das heißt, nicht irgendwo in einem Wald, in dem dann noch nachts da jede Menge Sauen und Rotwild und tagsüber noch Reh und Dammel drüber gezogen sind, sondern wo möglichst wenig Verleitung ist. Und diese ganzen Faktoren, die eine Nachsuche erschweren können oder auch eine Prüfungsfährte, wie Witterung, Verleitung, Länge, wechselnder Untergrund etc. Das wird dann von Fährte zu Fährte gesteigert, aber nicht alles gleichzeitig. Also ich fange dann irgendwann mal an, eine längere Fährte in einem Bereich zu legen, in dem relativ wenig Verleitung ist. Und wenn ich dann in ein Revierteil gehe, in dem viel Verleitung ist, dann mache ich die Fährte natürlich entsprechend kürzer. Mhm. Ich muss auch unbedingt mal Fährten legen, wenn es regnet. Man neigt dann dazu, Fährten bei schönem Wetter zu legen, weil man sich das ja einteilen kann. Also das bringt mehr Spaß bei der Sonne. Das ist für den Hund aber auch eine ganz andere Geruchswahrnehmung, wenn es da mal drauf geregnet hat. Mhm. Also auch ruhig mal im Regen oder wenn Regen angekündigt ist, auch mal eine Fährte legen, damit er das auch kennenlernt. Also Geschichten, Untergrundwechsel, klar, Wiese, Nadelstreu, Laubholz, die halten die Witterung ganz, ganz unterschiedlich. Ne? Einen Weg zu kreuzen zum Beispiel, einen kleinen Bachlauf zu kreuzen. Mhm. Also Geschichten, die baue ich dann im Laufe der Ausbildung da rein. Mhm. Was Regen und Schnee angeht, da vertut man sich auch unglaublich. Also die Hunde können da viel, viel, viel mehr, als wir meinen.
Ja.
Na, also ja, überrascht mich auch immer wieder, obwohl ich es ja nun besser wissen müsste, aber auch mit einem halben Meter Schnee drauf oder mit 100 Millimeter Regen, was Unmengen sind,
ja,
wo man als Mensch sagt, gut, die Witterung muss doch alle unten bei den Regenwürmern jetzt angekommen sein.
Mhm.
Trotzdem geht es noch.
Mhm.
Aber es ist eine reine Konzentrationsfrage. Das ist, ja, das Gehirn, dieses Riechvermögen, die Nase des Hundes musste auch hintrainiert und hingebracht werden.
Also ich spekuliere mal ein bisschen lustig weiter und lasse mich gerne von dir korrigieren. Ist denn das eigentlich wirklich nur Hundeausbildung oder ist es eigentlich nicht viel wichtiger, dass ich als Hundeführer lerne, meinen Hund zu lesen?
Jo, da widerspreche ich dir nicht.
Scheiße.
Nö. Gut, dass wir den Punkt haben. Das ist oft so ein Gedanke, auch bei den Vorbereitungslehrgängen auf Schweißprüfungen, dass man sagt, ich bringe dem Hund das bei. Dem Hund habe ich das wahrscheinlich nach 10 Pferden schon beigebracht. Die nächsten 90 Pferden, die ich lege, die sind Training für mich, um den Hund lesen zu können. Gehen wir mal davon aus, der Hund kann das. Na? Nur ob er das genau tut, was ich will. Und ich muss halt lernen, wenn er zum Beispiel auf Verleitung geht. Und das lerne ich dann auch nicht mehr, wenn ich mir die Pferden selber lege, weil dann habe ich es immer im Hinterstübchen und interpretiere das Verhalten des Hundes schon im Vorfeld. Ich muss mir dann auch relativ schnell die Pferden von jemand anders legen lassen, damit ich genauso planlos im Wald stehe.
Mhm.
Ja, und dann muss ich halt merken, arbeitet der Hund noch die Pferde, die er arbeiten soll, oder ist er auf einer Verleitung drauf? Ne? Wenn er von der Fährte runterkommt, kommt natürlich vor, gerade in der ersten Phase, gerade wenn die Fährten was länger werden, da kommt ein Einbruch bei der Konzentration. Ne? Merkt man oft bei Hunden, die dann nur auf, ja, aus Bequemlichkeit 500, 600 Meter weit eingearbeitet worden und sollen dann bei der Prüfung eine 1000 Meter Fährte arbeiten.
Mhm.
Dann kommt dann irgendwann kurz danach so ein Leistungseinbruch. Da muss man dem Hund ansehen, wenn er zum Beispiel den Kopf hochnimmt oder sich zum Führer umdreht oder wenn die Route anders geht. Da sind also viele verschiedene Kriterien, an denen man merken kann, dass der Hund halt nicht mehr drauf ist. Da muss man zum einen dann entweder zurückgreifen, den Hund neu ansetzen, wenn man selbst noch sicher ist, wo die Fährte war, oder auch so viel Disziplin mitbringen, unter Umständen auch mal mitten in der Arbeit, ob es bei der Prüfung ist oder bei einer richtigen Nachsuche, auch den Hund mal eine halbe Stunde, manchmal auch Stunde oder zwei, wenn er richtig platt ist, dem Hund Ruhe geben. Ne?
Mhm.
Das ist dann nicht immer so einfach, gerade wenn man 4, 5 Mann dabei hat, die einem helfen bei der Nachsuche als Vorstehschützen und als Begleiter und dann denen zu sagen, so, wir machen jetzt erstmal 2 Stunden Pause. Klar, man hat den Beutetrieb, man will dieses Stück Wild auch haben. Natürlich sagt man sich auch, komm, 2 Stunden noch länger leiden, versuche ich zu verhindern. Auf der anderen Seite, man muss erstmal rankommen. Und wenn eine Pause dazu beiträgt, das zu schaffen, dann sollte man die auf jeden Fall auch einlegen. Ne?
Es erfordert Weitsicht. Ne?
Ja,
Weitsicht,
Selbstdisziplin. Ja.
Ja, und den Hund gut kennen. Also ich habe mal, als ich hier meinen Retriever-Tierchen einarbeitete auf Wild, da war eine Übung, dass wir nicht sicht, also man hat halt eine Ente geworfen, eigentlich als Markierung, wie man es bei den Retrievern nennt, aber von der Fallstelle aus eine Schleppe gezogen in naheliegendes Gebüsch und dann den Hund draufgeschickt. Und was ich völlig verblüffend fand, war, dass der Hund auf die Spur kommt und binnen eines Meters über die Fluchtrichtung entscheidet. Mhm. Also nicht nur, da ist eine Spur, sondern auch in welche Richtung verläuft die Spur. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wo die Spur lang geht und ich sehe wirklich nichts und bin komplett auf dieses Tier angewiesen, was mir nur mit seiner Körpersprache, die ja noch seine ist und nicht meine, vermittelt, was er gerade tut und dann solche Dinge wie, also es gibt ja auch so, dass Tiere ins Wasser gehen, stromaufwärts gehen und wieder rauswechseln oder auf der eigenen Spur zurückgehen oder zu Verleitungszwecken durch ein anderes Rudel durch oder also aufregende Geschichten. Ich bin wirklich schier fassungslos über diese Leistung.
Das bleibt auch so, diese Fassungslosigkeit und diese Faszination und dieses Vertrauen, was dazu notwendig ist, das kann man nicht haben, wenn man nur 10 oder 20 Nachsuchen macht im Jahr. Mhm. Denke ich so. Also dann einfach dem Hund blind hinterher zu laufen, in der Hoffnung, dass er vielleicht richtig sein möge. Also da muss man schon viel, viel Arbeit und Zeit da reingesteckt haben.
Wie viele Nachsuchen pro Jahr machst du so?
Ich bin jetzt im Moment zwischen 60 und 70.
Okay.
Ich hatte mal dickere Jahre, wo es im dreistelligen Bereich dann schon lag, hatte auch beruflich bedingt mal 2 Jahre, in denen ich nur 20, 25 gemacht habe und die fehlen mir auch komplett mit dem Hund. Ne? Da hält man vielleicht gerade so das Niveau, aber bringt sie nicht nach vorne. Und wenn das dann schon noch so diese vorhin auch erwähnten vorsortierten Nachsuchen sind, wo sich dann schon 1-2 Hunde dran probiert haben, dann wird das haarig. Ne?
Ja. Der Hund braucht auch den Erfolg. Ne?
Ja, Übungen und gerade den Erfolg. Und deshalb sind gerade auch so diese Aufbaujahre, die ersten 3, die sind wahnsinnig wichtig. Mhm. Da sind auch sicherlich alle Schweißhundeführer und Nachsuchenspezialisten dankbar, wenn sie da mal einen Anruf zu viel kriegen. Bei der Gelegenheit auch, das kann man auch machen, wenn man das Stück schon selber gefunden hat. Ne? Also ich habe eine Sau beschossen, ich bin mir sicher, die liegt. Ich nehme meinen Hund, ich mache am nächsten Tag die Nachsuche, ich habe einen Hund, der kann das und das Stück liegt auch nach 300-400 Metern, dann kann ich durchaus den Schweißhundeführer anrufen und sagen, hör mal, ich habe da die und die Arbeit gemacht, hast du Lust, dir mit deinem Hund nachzuarbeiten? An sich ist das optimal, wenn man diesen Fährtenverlauf sauber verbricht, das heißt markiert und dann muss natürlich am Fährtenende auch noch am besten das ganze Stück, das haut mir der Wildbrethygiene in der Regel nicht hin, weil mir das Stück ja schon in der Wildkammer hängt, aber man kann auch das Haupt abschärfen oder ein Stück vom Hinterlauf oder die Schalen, dass der Hund halt Teile von diesem Stück findet und der Hundeführer kann dann auch über sein Verhalten, dass der sich wirklich mit dem Hund ein Loch in der Mütze freut, wenn er hinten ankommt, kann er dem auch verständlich mitteilen, dass er schon das Richtige gemacht hat. Ne? Also Das sind wirklich praxisnahe optimale Voraussetzungen und das wäre auch schön, wenn diejenigen, die sich da intensiv mit beschäftigen, da auch entsprechend Unterstützung aus Reihen des Jagdgebrauchshundelagers kriegen.
Also ich bin sicher, die Nachfrage wird mit diesem Podcast steigen, Ulf.
Schauen wir mal.
Okay. Jetzt ist es bei Nachsuchen ja, also zumindest was jetzt deine Disziplin als Schweißhundeführer angeht, ja oft so, dass man nicht am toten Stück ankommt, sondern an einem noch lebendigen. Dazu muss der Hund ja auch eine gewisse Qualität mitbringen. Also zu hasardeurmäßig drauf, dann gefährdet er sich selbst. Ist er nicht hartnäckig genug, dann wird er das Stück nicht binden, was wir natürlich auch brauchen. Mhm. Wie gehst du daran? Im Saugatter zum Beispiel? Oder
würde ich jetzt vielleicht, wo es die erreichbar gibt, auch mal machen.
Ja.
In der Regel versuche ich das so in der Anfangszeit so zu machen, dass ich mir halt eine Nachsuche aussuche, wenn ich mir den Luxus leisten kann, bei der ich absehen kann, dass das Stück schwer krank ist. Mhm. Ich habe jetzt eigentlich immer den Luxus gehabt, 2 Hunde gleichzeitig zu haben, einen weiterentwickelten und einen jungen. Und man kann schon häufig am Anschuss oder auf den ersten Metern am Fährtenverlauf sehen, dass man sagt, okay, das Stück, das kriege ich wohl und das kann ich mit dem jungen Hund machen und dann im Idealfall auch einen zweiten Hund dabei haben, dass die sich gegenseitig unterstützen. Mhm. Die Schärfe ist natürlich ein relativ heißes Eisen, was du gerade ansprachst, wenn die zu scharf sind. Ne? Und gerade 2 Hunde, die stacheln sich da auch schon mal ein bisschen dran auf. Also da ist schon sinnvoll, mal in so einem Einarbeitungsgatter zum Beispiel mal zu testen, wie sind die Hunde. Ansonsten im Zweifelsfall habe ich natürlich grundsätzlich einen scharfen Hund dabei, der das Wild auch binden kann. Mhm. Das kann auch, der kann auch, sag mal, deutlich kleiner sein. Also meine beiden Hündinnen, die ich jetzt hatte, die waren so bei 17, 18 Kilo. Das war schon relativ kleiner, wendiger und auch sehr wildscharfer Schlag. Also die brachten das meistens schon fertig, die Stücke zu binden. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass es gerade beim Schwarzwild auch Sauen gibt. Die wollen einfach nicht. Die haben ja ganz normalen Laufschuss und die marschieren einfach. Die lassen sich nicht packen. Ne?
Ja, da hat es, glaube ich, auch mal irgendwie eine Untersuchung im Saugatter gegeben von der Tierärztlichen Hochschule in Hannover. Mhm. Also habe ich jetzt nur so in Erinnerung, werde ich wahrscheinlich auch nicht wiederfinden. Aber man hat, glaube ich, dann die Herzfrequenzen der Schweine gemessen und die haben sich überhaupt nicht mehr erregt, wenn die Terrier drumherum hüpften.
In den Gattergeschichten.
In den Gattergeschichten.
Ja, 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 ja. Das stimmt.
Also so fast eher einen Spaß draus gemacht. Mhm. So, ich habe keine Lust mehr, mach du mal nach Sau.
Und also das war schon eine interessante Untersuchung. Da haben sie anhand des Geifers, des Speichels, haben sie da die Cortison- und Adrenalin-Geschichten gemessen und haben das schon dann rausgekriegt, dass die da relativ entspannt sind.
Ja,
aber das ist, sind wichtige Sachen, um zu sehen, ob der Hund die entsprechende Schärfe auch hat.
Ja.
Und wenn er zu scharf ist, dann müssen wir ihn entweder rausnehmen aus dieser Arbeit oder zumindest eine Schutzweste. In eine Schutzweste investieren, dass der nicht so schnell geschlagen wird.
Nochmal ein Gerücht aufklären. Ich habe mal, also hat man mir auch mal erzählt, dass Hunde teilweise die Scheu verlieren, wenn sie eine Schutzweste haben und merken, sie sind quasi nicht mehr zu verletzen.
Das, also so weit würde ich mich nicht aus dem Fenster legen. Also das setzt ja schon eine Verknüpfung voraus. Ja, ich will es nicht ausschließen, aber das sollte mich wundern. Also ich hätte eher den Verdacht, dass die Schutzweste schon irgendwo auch in der Beweglichkeit ein bisschen behindert.
Ja.
Würde ich nicht unterschreiben. Ist aber nur meine persönliche, also ich habe zumindest so Erfahrungen nicht gemacht und auch noch nicht ernsthaft gehört.
Okay.
Also was man schon beobachten kann, wenn ein Hund mehrfach die Situation hatte, dass er ein Stück stellt und merkt, dass sein Führer sich nähert, dass er Platz für einen Fangschuss macht.
Okay.
Mhm. Aber das lässt sich einfach durch eine positive Verknüpfung erklären. Wenn der Hund die ganze Zeit eng rumtanzt, passiert nichts. Und in dem Moment, wo er Abstand lässt, dass der sichere Fangschuss möglich ist.
Ja.
Also wenn er das 2-3 Mal gemacht hat, dann kapiert er das auch.
Ja. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Stelle, nochmal zu erwähnen. Der Fangschuss ist immer vom Hundeführer abzugeben.
Jawohl. Jetzt werden viele nicken und sagen, ja, das ist doch selbstverständlich, aber das ist es leider nicht. Also es passiert immer wieder, dass da unbeteiligten Schützen die Nerven durchgehen, wenn sie so eine Situation haben, dass ein Hund ein Stück stellt und die natürlich auch das Stück da sehen, das eine Verletzung hat und wollen das beenden, aber definitiv nur der Hundeführer. Das ist der Einzige, der wirklich genau weiß, wie sein Hund tickt und wie er funktioniert und wie wendig der auch ist. Also wenn ich meine kleine Hündin sehe, kleines Gut ist ja auch schon im 8. Behang jetzt, aber wie die um so eine Sau rumtanzt, so schnell kannst du gar nicht gucken. Und das muss man wissen, wenn man so einen Fangschuss anträgt. Mhm. Also ganz klipp und klar, nur der Hundeführer, alles andere kann man dann per Handy, wenn man die Situation schildert und der Hundeführer sagt dann, weil er den Betreffenden kennt, als erfahrenen Hundemann auch und sagt, gut, ich übertrage dir das, mach du das mal, dann ist das in Ordnung, aber das andere.
Ja, dann aber nur in Absprache. Aber
absolut, absolut.
Nochmal,
ja.
Wir können es nochmal zusammen singen. Also wirklich, der Hundeführer gibt den Fangschuss.
Punkt. Klar. Aus.
Da gebe ich auch nochmal ein Dokument in die Shownotes vom Boris Schnittger. Der hat nämlich da ein Papier geschrieben, sehr, sehr lesenswert, Kollateralschaden, erschossene Stöberhunde. Da passiert Unfug. Liebe Freunde des Weidwerks, lasst es uns reduzieren. Wir lieben unsere Hunde alle und wir wollen sie nicht verlieren.
Ja.
Gut. Jetzt gibt's noch so ein Thema, wahrscheinlich eher für den normalen Hundeführer von Interesse, das Thema Totverbellen, Totverweisen, Bringselverweisen. Mhm. Gibt da noch mal eine Perspektive drauf?
Ja, also Perspektive. Unheimlich schöne Sache.
Ja.
Also schön in der Ausbildung, dem Hund das Bringselverweisen oder das Totverwellen beizubringen, bringt unheimlich Spaß. Tolles Prüfungsfach auch. Ich bin jetzt gerade in der Vorbereitung meines Deutsch-Kurzer, den ich noch zusätzlich habe. Da spiele ich noch mit dem Gedanken, ihm das beizubringen. Mal gucken, ob es klappt. So einen ganz losen Hals hat sie nicht. Mal sehen. Aber das ist Prüfungsfach, da geht es dann noch um ein paar Punkte zusätzlich. Draußen in der Natur ist es eine schöne Sache, auch da, wenn man seine Grenzen kennt. Also was ich für absolut verwerflich halte, und das kommt leider auch häufig vor, dass am Anschuss nicht recht was zu finden ist. Das Stück ist nach einer kurzen Flucht in der Deckung verschwunden, man sieht es nicht mehr. Und man hat keine richtige Meinung, da hinterher zu krabbeln und schnallt dann den sicheren Totverbeller in der Hoffnung, dass er jetzt gleich mal Wurf macht. Und da, um sowas zu machen, muss man sich wirklich hundertprozentig sicher sein, dass das Stück da auch verendet liegt. Das heißt, da muss Lunge liegen. Sonst ist das ein Riesenrisiko, dass das Stück doch nicht tödlich getroffen ist und der Todverbeller arbeitet die Fährte, kommt an das Stück und hetzt es dann über sieben Täler und sieben Hügel. Zumal, wenn das Stück nicht so getroffen ist, dass es binden kann. Also wenn man dann ein Stück hat, was marschiert und hat dann einen Hund, der nicht in der Lage ist oder nicht die Veranlagung hat, dieses Stück zu packen und niederzuziehen oder scharf zu stellen, dann ja, geht es im Bereich der Tierquälerei. Man macht auf jeden Fall die Nachsuche, die dann ansteht, viel, viel, viel schwieriger.
Besonders gefährdet ist man da mit Rehwild, ne?
Absolut. Also ja. Rehwild, aufgemüdet, ist unheimlich haarig, weil die bleiben in der Regel irgendwo in ihrem Einstand, machen dann Wiedergänge und Absprünge ohne Ende. Es gibt einen Riesengemurks am nächsten Tag.
Ja.
Oder wenn es morgens beschossen war, am selben Morgen halt. Ne?
Ja. Genau. Also ich habe auch einen Freund, der hat also hinterher auch wirklich eingestanden, da hat er einen Fehler gemacht. Der ist zu früh hinterhergegangen mit dem eigenen Hund, hat es nochmal aufgemüdet und hat so aus 70 Metern, glaube ich, 1000 Meter Nachsuche gemacht.
Ja, und wenn die Nachsuche so lang wird, und da können wir uns bei Schwarzwild und Rotwild ja auch über tausende Meter unterhalten, dann steigt logischerweise auch das Risiko, dass man irgendwann die Fährte verliert und der Hund platt macht. Ne? Da sind dann jede Menge Hindernisse im Weg, ob es dann ein Bachlauf ist oder Wiedergänge oder schwere Verleitungen, an denen der Hund rumknuspern muss. Und gerade im Winter wird der Tag da unheimlich kurz. Ne? Dann steht man irgendwann, nahm das um 4:30 in der Dämmerung und sagt so, das war's jetzt für heute. Und was der nächste Tag bringt, das weiß man dann auch nicht unbedingt. Ne? Also wenn man einen Hund hat, der das kennt, einen hochläufigen, wildscharfen Hund, und man hat einen Reh mit Laufschuss und kann den mehr oder weniger sichtig da hinterher schicken, dann kann das durchaus sinnvoll sein.
Ja.
Aber ein Reh mit Laufschuss, das ist nach wenigen Fluchten, das sind meiner Ansicht nach nur noch 2-3 Minuten, dann hat er sich an diese Fortbewegungsart gewöhnt und flüchtet fast wie gesund. Also gerade beim Reh will das besser Ruhe bewahren. Man weiß, es geht irgendwo im Einstand ins Wundbett und auch gar nicht so weit weg. Und dann hole ich mir halt Verstärkung. Dann hole ich mir auch, wenn es geht, ein paar Mann dabei, die sich rund um den Einstand oder im Einstand hinsetzen können. Versuche das Stück möglichst genau zu beschreiben. Und oft kriegt man die Rehe dann auch, wenn sie sich vor dem ranrückenden Nachsuchengespann nach links und rechts in die Büsche verdrücken und irgendwie einen Wechsel rückwärts nehmen. Dann kommen sie relativ häufig dann, wenn man genug vernünftige Leute dabei hat, dann auch einen Vollstierschützen und man kriegt das dann auch beendet.
Okay. Ja, also Rehwild ist, glaube ich, auch, ich sag mal, mit Verletzungen sehr, sehr anfällig, was so Fliegen und Maden, muss unglaublich schmackhaft sein wohl auch.
Ja, schmackhaft weiß ich nicht. Also ist der Unterschied, es geht nicht in die Sohle. Also eine Sau mit dem Kratzer, die geht in die Sohle, ja. Ein Hirsch auch, also Rothirsch jetzt. Und dann setzt sie sich zu und dann ist das auch mit den Fliegen nicht so schlimm.
Aber, ach, daran liegt's, ja, okay. Ja.
Aber im Sommer muss man natürlich auch Randtreffer beim Rehwild unheimlich ernst nehmen und alles versuchen, die zu kriegen.
Ja. Okay. Ja,
und wenn das auf der Nachsuche direkt nicht klappt, hat man häufig nach 2-3 Tagen noch eine recht gute Chance, wenn man da kann man natürlich keine vernünftige Riemenarbeit mehr machen. Also ich behaupte mal, geht fast nicht beim Rehwild, weil es halt geringe Bodenverwundung hat und so weiter. Aber mit dieser Verletzung, die es hat, wird es häufig in feuchte Ecken irgendwo ins Wundbett gehen. Und wenn man dann 1-2 hochläufige Hunde dabei hat, die das Spiel kennen, dann ist das Stück Rehwild auch so durchs Wundfieber so langsam, das kriegen die dann auch zu packen. Also da haben wir manches Mal dann noch ein Stück nach eigentlich erfolgloser Nachsuche dann doch noch zu packen gekriegt. Und da muss man wirklich im Sommer Rehwild wirklich alles geben, um die zu kriegen.
Okay, gut. Nochmal so ein Schluss. Ich meine, ich weiß die Antwort schon, aber ich stelle die Frage trotzdem. Auf der Fährte, wer macht denn mehr Quatsch, der Hund oder der Führer?
Mehr der Führer. Aber es ist nicht so, dass der Hund nur immer recht hat. Das gibt zwar diesen Spruch, der auch irgendwann hoffentlich mal auf Hunde zutrifft, die nichts anderes machen, aber Hunde sind auch nur Menschen. Also die sind dann auch schon mal anfällig. Es kann schon mal passieren.
Ja, die Züchter arbeiten am perfekten Hund, glaube ich.
Ja, den haben die auch. Den haben die uns ja auch fast geliefert. Man muss nur sehen, dass man das alles rausgekitzelt, was da drin steckt. Ne? Das ist egal, bei welcher Hunderasse das ist.
Es ist ein bisschen wie heiraten. Ne?
Lass mich nachdenken, dass ich jetzt nichts Falsches sage, aber ist wohl so. Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage für diejenigen, die auf den Geschmack gekommen sind, lege ich mir jetzt auch so einen Hund zu oder nicht? Und dann sind wir eigentlich bei dem Thema Heirat schon direkt dran am Puls. Wenn man sowas wirklich machen will, muss man bereit sein, auch komplett diese Zeit zu investieren und auch nicht nur diese 20 Nachsuchungen zu machen, wie gesagt, das bringt nichts, sondern mindestens 50, besser noch deutlich drüber Nachsuchungen zu machen. Und wenn wir da keinen Lebenspartner haben, der das mitzieht und eine Familie, dann sind wir genauso verloren, als wenn der Arbeitgeber das nicht mitzieht. Die Nachsuchungen sind man nicht mal immer am Wochenende, sondern auch in der Woche. Und da muss man Möglichkeit haben zu sagen, so, hör mal Chef, ich komme heute später oder gar nicht. Und wenn du dumm läufst, siehst du mich morgen auch nicht. Und da sortiert sich schon eine ganze Menge aus. Und da würde man dann auch einem Hund Unrecht tun mit noch so langem Stammbaum und noch so doller Linie und noch so guter Ausbildung in der Jugendphase. Wenn der die Arbeit nicht kriegt, dann bleibt er Mittelmaß. Das ist einfach so.
Ja, klar. Das ist sicher so. Ne? Du, jetzt lass uns doch mal eine schwierige, aber am Ende erfolgreiche Nachsuche mal im Geiste durchexerzieren.
Ja, ich kram mal in meinen letzten Nachsuchen. Da hatte ich 2 Todsuchen um die 500-600 Meter auf Schwarzwild. Die eine war ständig mit Verleitung, Bestätigung. Das war ein Spaziergang. Die andere war ohne Anschluss und ohne Pferd und ohne alles. Das war dann eine Freude, aber auch wieder nicht so ganz schwierig. Wie gesagt, das muss man vom Schweißhund erwarten können. Die letzte richtige Nummer davor, das war ein Stück Rehwild mit Streifschuss gegen Ende der Jagdzeit. War auch noch leicht gefroren. Die waren zu zweit, die Stücke. Das Stück war wie gesund abgesprungen, beide. Nach etwa 150 Metern hatte der Schütze, weil er die Fluchtrichtung hatte, da war die Fährte ausgegangen, hatte der ein kleines Tropfbett gefunden und dann abgebrochen, weil er halt wusste, okay, ist was dran, aber definitiv nicht tödlich. Da haben wir nach 4 Stunden oder so was war ich dann da, haben wir angesetzt. Gestaltete sich zu Anfang auch nicht so einfach, was ich relativ häufig beobachte, dass so dieser Anfang, dieses Wegkommen vom Anschuss irgendwo mit das Schwierigste ist, dass der Hund sich einsaugt auf diese Fährte, die er arbeiten soll.
Bist du denn in dem Fall an den Anschuss gegangen oder an dieses Tropfbett?
Anschuss, immer Anschuss. Ja? Also wenn da nicht massiv Kilometer dazwischen liegen, immer dem Hund geben. Ja. Man findet ja auch gerade auf den ersten Metern der Fährte auch schon eher noch mal ein bisschen was man am Anschluss nicht gefunden hat. Sprich Knochentreffer. Oft fallen die Knochensplitter erst so nach einer gewissen Fortbewegung raus, weil die sich aus der Muskulatur rausarbeiten. Also in jedem Fall, dann habe ich ja auch schon mal die Gewissheit, wenn der vom Anschluss bis zu diesem Tropfbett gearbeitet hat, weiß ich ja, okay, der Hund hat sich jetzt eingesogen und das passt das Ganze. Ne? Wenn ich so ohne Bestätigung irgendwo in der Mitte anfange oder irgendwo in der Fährte, ja.
Nochmal eben, in dem Fall hat der Schütze aus deiner Sicht alles richtig gemacht, dass der die Fährte zunächst mal selber ausgegangen ist?
In dem Fall ja. Man braucht normalerweise ein Stück Rehwild, was über 100 Meter flüchtet, da braucht man nicht mehr hinterher zu gehen, weil das wird nicht verendet da liegen. Das gibt's eigentlich nicht.
Ja, okay.
Also das ist genau wie beim Schwarzwild. Also Schwarzwild mit einem tödlichen Schuss, 100-Meter-Regel, ganz einfach. Also eine normale Todflucht sind 100 Meter und wenn man 200-300 Meter spaziert ist und kurz nach dem Schuss, das Stück wird noch leben, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit. Nee, in dem Fall war das schon ein Ordnung, weil er auch keinen Anschuss hatte, den er irgendwie interpretieren konnte. Er wusste natürlich, dass es nicht tödlich getroffen ist. War toll, dass er das Tropfbett gefunden hat. Da hatten wir einen Anhalt. Der war auch sehr gut drauf. Da haben wir dann in der Verlängerung den Pächter hingesetzt auf so einem bekannten Wechsel. Während wir das Tropfbett, wir wollen ja ein bisschen was über diese Probleme bei dieser Nachsuche erzählen.
Ja, nochmal vorne, der Anschuss, war da denn für dich noch was zu finden?
Auch nichts. Nichts. Und auch am Verhalten des Hundes ganz, ganz schwer zu sehen. Ich meine, hinterher lösen wir das auf vielleicht, warum das so war. Also auch dem Hund, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich da schwer angemerkt, dass da was dran war an dem Stück. Das zeichnete sich so ein bisschen schon vor dem Tropfbett, was wir hatten, ab, dass da wohl irgendwas dran war, weil dann wurde die Arbeit doch ein bisschen konzentrierter und zielgerichteter.
Ja.
Und am Tropfbett habe ich dann angehalten. Der Hund hatte schon ein bisschen drüber rausgearbeitet. Ich habe mir dann den Riemen festgemacht und habe dieses Tropfbett untersucht, um zu gucken, was das für ein Schweiß war etc. Und dann kam aus Richtung des Vorstichschützen, wechselten uns 4 Stück Rehwild an. Die hatte der wahrscheinlich locker gemacht.
Okay.
Die wechselten uns im freien Holz bis auf 20 Meter an. Ne? Der Hund, der hing da am Riemen und zitterte wie Espenlaub natürlich. Ich habe mich klein gemacht. Ja, und als sie dann auf 20 Meter ran waren, kriegten die den Hund spitz und gingen dann hochflüchtig nach unten, hangabwärts weg. Und na gut, war der Hund natürlich auch entsprechend erregt und griffig und wollte am liebsten hinterher. Dann musste ich die erstmal zur Ruhe bringen. Ich bin ja nicht Raucher. Ich habe dann im Geiste meine geraucht und versucht dann diese Fährtenarbeit wieder voranzutreiben. Und weil da wirklich nicht sehr viel Wundwitterung war, gestaltete sich das auch als schwierig. Das ging dann halb im Hang weiter, immer wieder der Blick runter. Und irgendwann habe ich sie dann zusammengeschnauzt und mal ein bisschen rabiater gesagt, dass sie sich zur Fährte machen soll. Und dann schien sie wieder irgendwas anzupacken. Und dann hatten wir so nach Fichten-Altholz, nach 300-400 Meter nochmal mit viel Glück wirklich auf so einem blanken Fichtenzweig nochmal ein ganz kleines Tröpfchen Schweiß. Mhm. Und dann kamen wir oben an den Kopf. Da wurde der Hund wieder heftiger. Und da konnte man merken, da hatten wir auch zwei Betten.
Nochmal ja. In Zwischenfrage, diese kleinen Pirschzeichen auf der Fährte, also setzt ja auch voraus, dass der Hund jetzt nicht wie ein Schlittenhund mit einem Affenzahn im Riemen hängt, sondern eigentlich locker durchhängend arbeitet, oder?
Zum einen natürlich möglichst fährtengetreu arbeitet und was in dem Fall auch super war, dieses Verweisen, ne, was die Hunde dann, kann man auch in der Einarbeitungsphase forcieren und fördern, dass sie, wenn sie was finden, mir das auch anzeigen als Führer, sonst hätte ich den auch nicht gesehen. Also das war schon sehr schön zu sehen, da ich hatte auch einen Spannmann mit, der sich das anguckte und der nickte dann auch gleich und hatte das auch bemerkt, das war schon sehr deutlich.
Was ist ein Spannmann?
Mitläufer. Helfer. Ja, in dem Fall auch mit Büchse, nicht? Weil erhöht schon die Chance, wenn ein Stück aus dem Wundbett rausgeht. Also bis ich mit der einen Hand am Riemen meinen Repetierer vom Buckel und durchgeladen habe, ist der hinter mir immer schneller, weil der sich darauf konzentrieren kann. Ne? Da muss man natürlich auch wissen, wen man da hinter sich hat.
Ja. Nicht? Das habe ich beim Frittieren gelernt, da muss man gute Freunde haben.
Ja. Besser ist das, genau. Naja, kurzes Stück weiter, wir waren so 400 Meter vom Anschluss weg, 200 Meter vom Tropfbett, auch rebeltypisch, da kam so ein Kusselschirm mit ein bisschen Elex und Farn und ein bisschen Windwurf, da sind dann wohl die beiden Stücke raus aus dem, ja in dem Fall Wundbett, dann fiel oben Schuss und dann haben wir dahin gearbeitet und der Schütze winkte schon vom Hochsitz und das Stück lag auch in der Fährte. Da habe ich dann den Hund vorher angehalten. Der war natürlich nach dem Schuss richtig gallig und heiß und wollte dahin. Da habe ich den dann abgelegt, angebunden und das Stück Rehwild untersucht. Und das war von den beiden leider das Gesunde. War richtig, dass er geschossen hatte natürlich. Das passte auf die Beschreibung. Zwei weibliche Stücke, das Stück geschossen. Der Hund meinte natürlich in dem Moment, ach guck mal, super, geschafft. Dann musste ich den erstmal beruhigen. Dann haben wir den Schützen noch weiter vorgeschickt, noch bald einen Kilometer. Haben dann diesen Bereich, da kann man auch keine Fährte drüber wegarbeiten an dem Stück vorbei. Haben wir es dann kurz umschlagen.
Kriege ich den Hund dann wieder konzentriert? Weil eigentlich denkt er doch, jetzt ist fertig. Oder hat der diese persönliche Witterung der Stücke, hält er die dann auseinander?
Also bei unterschiedlichen Wildarten mit Sicherheit einfacher. Also bei diesen beiden Stücken und nochmal, wie dann hinterher die Auflösung ist, bei so einer Minimalverletzung bezweifle ich das. Also ja, zumindest meinte der Hund in dem Fall, oder hätte er normalerweise gesagt, komm, das ist es jetzt. Aber da kommt halt dieses schöne Zusammenspiel rein, Hundführer. Ne? Ich wusste natürlich, das ist nicht das Stück. Und habe den Hund dann abgetragen, habe ihn vorsuchen lassen, packte auch dann wieder die Fährte ein. Das merken die dann auch am eigenen Verhalten, dass die Spannung noch da ist und dass die Arbeit noch nicht beendet ist. Dann ging ein Stück weiter, steil eine Böschung rauf auf dem geteerten Parkplatz. Da konnte man auch sehen, da lag sogar, also wie gesagt, war der Boden war gefroren, ein bisschen Rauhreif drauf. Da konnte man auch sehen, dass an einer Stelle der Rauhreif an dieser Planke weg war. Da war das Stück dann wohl rüber. Und das arbeitete der Hund auch. Über den Parkplatz rüber, in so eine Böschung rein und dann fing er das Faseln an. Und machte sich wieder zurück. Und ich Idiot, ne? Man müsste ja wissen. Nee, wieder Zweifel gehabt und nochmal wieder angesetzt, wieder da hoch und ließ sich aber nicht abbringen und zog dann wieder direkt dahin, wo das Stück rüber war, dann so 50 Meter ungefähr parallel zur Leitplank und dann wieder steil runter in ungefähr in die Richtung, aus der wir gekommen waren. Dann in so ein Brombeergebratze rein, da ging er dann kreuz und quer. Dann so nach 300 Metern Stangenholz über eine Freifläche, da haben wir dann die Fährte verloren. Dann hat der Hund einen großen Bogen gemacht, wieder genau an die gleiche Stelle, wo wir vorher schon mal waren. Da fegte uns noch ein Hase unter so einem Wurzelteller raus. Also der hatte Nerven, der Hase. Da waren wir vorher schon zu zweit, 2 Meter dran vorbeimarschiert. Ne? Und der muss da gelegen haben, der Hase. Und als wir dann, ja, bestimmt eine halbe Stunde später, kam er im großen Bogen wieder genau an dem Punkt vorbei. Und ich musste mir die Schnürsenkel zubinden und blieb dann neben diesem Wurzelteller stehen. Und dann fegte der erste Hase da raus. Hatte er wohl die Nerven nicht mehr. Ne? Ja, ja. Das war natürlich auch was wieder für mein Hündchen da mit Hasen. Das findest du ja auch mal witzig. So, dann wieder die Zigarette im Geiste geraucht, dann wieder weitergearbeitet, wieder über diese Freifläche rüber, allerdings 20 Meter versetzt, dann wieder auf der richtigen Fährte. Durch das Stangenholz durch, da wollte ich schon mal auf Verdacht schnallen. Und dann sagte mein Kollege, der da mit war, lass mal sehen, ob wir noch ein paar hundert Meter kriegen, weil oben auf dem Kopf kommt so eine riesige ehemalige Windwurffläche, da ist Gebratze drin und Himbeere und sowas. Ja, genauso lief das auch. Also als wir direkt am Rand dieser Fläche waren mit Naturverjüngung, da wurde sie wieder heftig und mir war klar, dass das Stück uns nicht am Riemen rankommen lässt. Dann habe ich sie geschnallt, dann verschwand sie hetzlaut, wir konnten nichts sehen, war sie fährtenlaut weg. Und zum Glück mit GPS-Sender ausgestattet. Also auch wenn ich an diese eingangs erzählte Geschichte von dem Herrn Puchmüller da denke, mit seinem Hund, der hätte damals bestimmt viel drum gegeben, mit einem Blick auf den Peilsender zu sehen, wo sein Hund ist. Ne?
Ja, ja.
Naja, ich konnte mit dem Gerät schön den Fährtenverlauf, also sowohl über den Fährtenlaut als auch über GPS dann verfolgen, wo es herging. Und so nach 700-800 Metern konnte ich sehen, dass an einem Waldweg der Hund halt stehen geblieben war. Und weil ich mir eigentlich keine Chance mehr ausgerechnet hatte, dieses Stück Rehwild zu kriegen, habe ich gedacht, ja gut, jetzt ist er da in eine Wanderergruppe reingelaufen. Das war ein sonniger Wintertag, da war Volk wie sonst was unterwegs. Und da habe ich gedacht, gut, die haben die eingesammelt und streicheln die jetzt. Und als ich da hinkam, hatte die oben auf der Böschung das Stück Rehwild zu packen, auch schon niedergetan. Also an der Drossel gepackt, das Stück war verendet.
Okay.
Und habe ich mir das angeguckt und das hatte tatsächlich nur ein Streifschuss unterm Brustkern her, also ein Stück hinter den Läufen, so ganz tief eben unten angeratscht. Und ich konnte es mir eigentlich nicht erklären, aber nach ein, zwei Gesprächen mit Kollegen haben die gesagt, das kann durchaus sein, dass ein Geschoss, das war auch so eine 30-06, da die so viel Rums hat, dass das einen Schlag auf die Lunge gibt. Weil normal kriegt man Hund ein gesundes Reh nicht zu packen.
Ne?
Abgesehen davon, dass sie sich wahrscheinlich auch nicht so ewig dahinter gehängt hatte. Aber das hatte die dann tatsächlich zu packen gekriegt. Ja, das war so eine Nummer. Ja, man muss auch mal Glück haben. Ne?
Wie lange dauerte die ganze Suche von Ansätzen bis?
Boah, mit den ganzen Pausen, glaube ich, waren wir da knapp 4 Stunden oder sowas, waren wir da dran.
Das muss man schon körperlich können. Ne?
Ja, war ja nicht Dauerbelastung. Ne? Ja. Also das Körperliche ging in dem Fall. Es gibt natürlich auch Nummern, wo es wirklich voll an die Grenzen geht. Also man muss körperlich da schon wirklich voll fit sein, um gewisse Nummern da auch durchzuziehen. Und das sind ja die wichtigen, die anstrengenden, nicht? Also im Schneckentempo irgendwo eine verendete Sau nachzusuchen, der tut nichts mehr weh, sag ich immer, nicht? Aber gerade die Stücke, die weit gehen und die Wiedergänge machen und wo man 5-mal einen Steilhang rauf und runter muss oder auch mal 100 Meter auf den Brustwarzen oder den Brombeeren herkriechen muss, ja, das ist dann nichts mehr fürs Rentenalter. Ne?
Ja, das Wild geht ja nicht um die Dickung rum, sondern mittendurch. Ne?
Genau.
Und man kriecht auf der Fährte.
Genau da, wo das Stück hergeht, geht der Hund her und da muss ich unter durch. Ne? Also selbst als Treiber bei einer Drückjagd hat man ja immer Möglichkeiten, die ganz garstigen Ecken, da kannst du mit dem Busch drauf kloppen und dir ein bisschen den einfacheren Weg suchen. Mhm. Aber den Riemen musst du halt festhalten und dann musst du da genau hinterher. Ne? Deshalb, also das ist dann, ja, auch die Eigenschaft muss man mitbringen.
Ja.
Dass man da durchmarschiert.
Okay.
Ja. Hält auch fit.
Hält, ja, genau.
Also ich merke das jetzt. Ich habe jetzt, ja, März waren nur diese beiden Todsuchen da. Das waren auch so, ja, zwar ein bisschen Lehmacker, aber nichts Steiles und recht gemütlich das Ganze und so.
Ja.
Also ich merke jetzt auch wieder, dass die Fitness weg ist und habe jetzt auch wieder mit Laufen und Steilhangspaziergang und sowas angefangen, um mich da wieder für den Mai fit zu machen.
Ja. Ja, ja, dann geht's wieder los.
Ja, und da muss man dann auch ran. Also das kann nicht angehen, dass man dann einem Hund, der ständig das Stück stellt, dass man da körperlich nicht in der Lage ist, da hinterher. Und auch das, ja, das Binden des Stückes ist ja auch unter Umständen Arbeit, ne? Also wenn man ein Stück rewelt nicht, aber wenn man sich dann mit einer 50, 60 Kilo Sau dann noch rumbalgen muss, da ist dann auch besser, wenn man noch stabil auf den Füßen steht.
Also das ist ja, ich meine, dass der Hund jetzt das Stück Rehwild halt selber niedertut, ist ja nicht unbedingt die Regel.
Ja, bei Rehwild, ja, nicht die Regel, weil er dann unter Umständen nicht rankommt. Ne? Aber normal soll er das, also das erwarte ich schon vom Hund. Also ein Hund, der bei einer Nachsuche auf Rehwild geschnallt wird, der muss das können.
Ja, können schon, klar. Aber also ich meine jetzt deshalb nicht die Regel, weil bei anderen Wildarten, also gerade Sauen ist ja viel, die werden ja eher gestellt, verbellt und erstmal nur an die Lokalität gebunden. Und dann ist man ja also wenn der Hund in der Nähe ist, in der Regel als Hundeführer gefordert, dem ganzen Schauspiel ein Ende zu setzen. Ich meine, nach Tierärzten vorzugsweise per Fangschuss, aber wenn der Hund in Gefahr kommt, geht das natürlich nicht und dann heißt das ja in der Regel kalte Waffe. Ne?
Ja, also ein Risiko gehe ich da überhaupt nicht ein. Also das muss schon wirklich so 100, mehr als 100%ig sicher sein für einen Fangschuss. Also bei mir persönlich ist es so, dass ich in schon mehr als 3 von 4 Fällen auch dann die kalte Waffe dann einsetze. Weil die splittert halt nicht und man gefährdet den Hund nicht dadurch. Also das kann so blöd laufen mit diesen Zerlegungsgeschossen, dass dann eine Splitterwirkung nach hinten raus ist und versucht man zu vermeiden. Ist natürlich situationsabhängig. In dem Moment, wo ich eine sichere Schussabgabe habe, mache ich das natürlich. Aber teilweise ist das vom Gelände her, wenn das im Ginster, in den Brombeeren oder in einer richtig dicken Dickung ist, da sehe ich dann entweder nur den Hund oder nur die Sau. Aber in so einer ganz engen Pflanzreihe, zum Beispiel, wenn ich da die Sau habe, da habe ich gar keine Chance zu sehen, ob mir der Hund nicht im nächsten Moment davor springt. Ne?
Mhm. Ja. Also ich habe selber mal ganz in meinen Anfängen als Jäger eine Maisdrückjagd mitgemacht und ich meine, beim Durchgehen, da galoppiert halt ein Deutsch-Strata durch und allein von der Akustik konnte ich überhaupt nicht unterscheiden, ist das jetzt eine Sau oder ein Hund? Ne? Und das Adrenalin hatte ich so in den Ohren stehen, also dass ich mir ehrlich gesagt die Situation, mit einer kalten Waffe eine Sau zu müssen, also gar nicht vorstellen mag. Also ich hoffe, dass es mir erspart bleibt, um offen zu sein.
Ja, gerade wenn die was größer sind, ne?
Ja, die sind vorne, glaube ich, unangenehm. Oh.
Das stimmt. Die männlichen Stücke, die versuchen es ja meistens mit so einer Aufwärtsbewegung vom Wurf, dass sie versuchen da mit den Haderern einen das Hosenbein aufzumachen, während die Bachen mehr beißen, die quetschen also mehr. Da bin ich bis jetzt davon gekommen. Ich habe zwar einmal einen Ratscher am Bein abgekriegt, aber ansonsten habe ich mir immer gesagt, gut, wenn sie annimmt und der Hund ist zu eng dahinter, riskierst du nie einen Schuss, dann springst du eben im letzten Moment zur Seite und lässt die Sau vorbeirauschen. Ich bin auch schon mal, weil ich das nicht konnte, über so einen Keiler rübergesprungen. Das war auch ganz interessant. Kurz am Rande, der hatte während eines längeren Telefonats, also ich hatte eine Dickung reingearbeitet und habe dann abgebrochen und habe versucht, Vorstehschützen in Position zu bringen, nach dem, was ich da sehen konnte, irgendwo drei hohe Fichten und irgendwo irgendwas und habe dann im Gespräch mit dem Revierleiter da, mit dem Pächter, versucht, ungefähr zu schildern, wo ich die hinhaben wollte. Das dauerte, weiß nicht, Viertelstunde, 20 Minuten und habe ich noch ein, zwei andere Sachen geklärt nebenbei. Und habe dann die Riemenarbeit vorgesetzt und die Sau hatte die ganze Zeit keine 30 Meter weiter im Wundbett gesessen und hatte sich das hundertprozentig angenommen und angehört. Und in dem Moment, als ich weiter arbeitete, nahm die auch direkt an. Nicht? Und da konnte ich nicht dran denken, irgendwas in die Hand zu nehmen. Da bin ich dann instinktiv hochgesprungen, die Sau unter mir durch, dann den Hund geschnallt und da hatte ich einen riesen Dusel, dass die sich auf so einer kleinen Blöße stellte und da konnte man das dann auch beenden. Ansonsten kriegt man Sauen so bis etwa Überläufergröße mit festem Schuhwerk recht gut mit den Füßen auch abgewehrt, wenn sie annehmen. Man muss nur darauf vorbereitet sein. Also Rilla, die nehmen schon häufig an, also die Sauen insbesondere, die erkennen ganz schnell, dass von dem Hund keine Gefahr ausgeht. Die halten ihn zwar im Auge, aber sobald der Mensch für sie sichtig wird, erkennen sie den schon als Gefahr. Entweder brechen sie dann aus oder sie nehmen an. Und also nach meinen Schätzungen etwa 3/4 der Stücke gehen dann zum Angriff rüber, was manchmal absolut harmlos ist, weil das auch kleine 10, 15 Kilo Stücke machen. Aber so ab 50 Kilo muss man dann schon wissen, was man tut.
Verlangt einen kühlen Kopf, ne?
Ja.
Wenn man sich nicht sicher ist, ein Kerl zu sein, ist das die falsche Prüfung, oder?
Definitiv, ja. Nee, also lieber 5-mal feige zur Seite springen oder auf den Baum klettern, als da irgendein Risiko einzugehen, ne? Sowohl für den Hund als auch für sich selbst. Ja. Aber in der Regel ist das der Hund, der drunter leidet, weil dann bricht die Panik aus und dann wird da aus Angst hingeschossen und der Hund ist natürlich normalerweise, wenn die Sau zum Angriff übergeht, ist der Hund irgendwo in der Verlängerung dahinter.
Ja.
Na, und da fliegt halt entweder der Schuss, wenn er vorbeigeht, als Ganzes hin oder selbst wenn der Schuss trifft, immer noch irgendwelche Geschossreste oder Splitter und so weiter. Und das Risiko, da gehe ich weder bei meinem noch bei irgendeinem anderen Hund an, der dahinter hängt.
Ja, da also nochmal ein dicker Aufruf zur Sicherheit. Ne? Also wirklich Ruhe bewahren.
Nee, ist es auch nicht wert, weil wenn die Sau sich schon gestellt hat und der Hund ist dran, dann wird das auch wieder tun. Da kommt auch noch eine bessere Chance. So, und wenn die dann nicht kommt, ja, dann ist zwar dann ja schade und doof und alles Mögliche, aber nichts ist das wert, da irgendeinen riskanten Schuss auch nicht über den Horizont. Habe ich auch mal gehabt, war ich als Spannmann damit im ersten Jahr laufkranke Sau gesucht. Die hatten wir uns dreimal vorgestellt und beim vierten Mal kommt die mir auf 30 Meter scheibenbreit gegen den Horizont. Und ich stehe da mit meiner 8x57 Kimmerkorn. Ne? Ja, laufen lassen.
Ja,
Nee, so bitter wie das ist. Und durch den Beutetrieb ist man unheimlich fokussiert darauf, dieses Stück zu kriegen. Wer weiß, wo die 8 mm da hinten einschlägt. Ne? Ja, die Geschichte ging dann auch noch doof aus. Die ist dann in einen völlig elektrogesicherten großen Maisschlag rein. Da war noch ein 3-jähriger Keiler und eine ganze Rotte Sonstiges drin. Da war die gar nicht mehr rauszukriegen. Ne? Mhm. Das war bitter. Aber wie gesagt, das ist kein Stück wert, da irgendein Risiko. In der Regel gehen den Hund, aber auch da noch irgendwie Menschenleben zu riskieren, absolut nicht. Da muss man dann cool bleiben.
Ja, Adrenalinbekämpfung, also holla, kein Kinderspiel. dann gibt es noch die, noch mal ein bisschen zurück in die Technik, Kurzwaffen.
Ja.
Ist ja immer so ein gern geprobtes Thema.
Ja. Kann man relativ schnell mit fertig sein, taucht nix. Also ich kenne nur einen einzigen, den ich ernst nehme als Schweißhundeführer, der hat so ein Ding als als doppeltes Netz im Prinzip dabei, für den Fall, dass er mit seinem Repetierer auf dem Rücken zu liegen kommt und die Sau über sich stehen hat, weil an Kurzwaffe kommst du dann schon noch ran. Aber als Fangschuss ist die völlig ungeeignet. Also auch so ein 357 Magnum oder so weiter. Die liefern einfach nicht genug Energie ab und man muss sich immer vor Augen führen, ein Stück auf der Nachsuche ist voll auf Fluchtbereitschaft und voll mit Adrenalin. Da ist der Hund drin, hinten gewesen, sämtliche Lebenserhaltungsmaßnahmen sind auf volle Fahrt. Und da muss man wirklich viel, viel Energie ins Ziel bringen, um die zu bremsen. Und dazu kommt da noch so ein gesundes persönliches Vorurteil von mir, dass ein ganzer Teil dieser Menschen, die mit einer Kurzwaffe auf die Jagd gehen, auch nicht ganz nervenfest sind. Also da hätte ich auch noch Riesenbammel vor, dass die dann vorschnell schießen. Und ja, wir ziehen ja los, auch als Vorstehschütze, nicht um irgendwelche Schießkünste zu beweisen. Das kann ich auf dem Schießstand machen, auf 40 Meter mit der Kurzwaffe, wenn ich meine, ich kann das. Aber da geht's ja nur darum, da die eine einzige Chance, die ich vielleicht habe, am ganzen Tag optimal umzusetzen, um das Stück zu kriegen. Ja. Und das mache ich mit einem vernünftigen Revetierer und als Vorstehschütze mit einem variablen Drückjagdglas drauf.
Okay, ja. Gut, jetzt kriecht man mit der Waffe ja irgendwie ständig durchs Gelände und in die Büsche. Die Robustheit der Technik ist wahrscheinlich unendlich wichtig, ne?
Ja. Das muss funktionieren, wenn es drauf ankommt.
Ja. Also die alten 98er Schießprügel sind wahrscheinlich unverwüstlich, was das angeht, ne?
Ja.
Eine gute Sicherung ist wahrscheinlich wichtig. Unterladen geht man vermutlich.
Ne? Immer unterladen. Also es kann auch in dem ganz dichten Zeug mal passieren, dass auch der Sicherungsbügel um die zwei Stellungen rumgeschoben wird, also definitiv unterladen. Man hat normalerweise, eigentlich hat man immer Zeit zum Durchrepetieren. Das geht dann so schnell. Meistens ist es ja so, dass der Hund es vorher anzeigt oder dass es zur Hatz kommt und dann stellt der Hund, dann hat man eh noch alle Zeit der Welt. Da braucht man nicht in Panik. Das bringt auch nichts, dahin zu stürmen. Also wenn ich einen Standlaut habe, dann renne ich da auch nicht hin und versuche das Stück jetzt möglichst schnell durchzuschießen, sondern gucke erstmal, wo kommt der Wind her. Mit Rückenwind an seinen Standlaut ranzugehen, ist auch albern. Dann bricht das Stück in der Regel auch aus.
Ja.
Und es wird immer schwieriger. Ne? Für den Hund ja auch. Je länger der hetzt und stellt, umso höher ist auch die Gefahr, dass der mal einen geschmiert kriegt von so einer Sau. Kräfte lassen ja auch nach.
Gut. Also vom Schützen, wir hatten es vorhin schon mal kurz. Spritgeldersatz genügt. Also man ist schon schöner, wenn sie nett zu euch sind. Ne?
Ja gut, ich freue mich auch über letztes habe ich mal so einen großen Sack Grillkohle mitgekriegt, selbst gemacht für eine Nachsuche. Fand ich auch toll. Oder mal Schinken. Oder womit ich relativ wenig anfangen kann persönlich, ist eine Jagdeinladung auf irgendwas. Aber das macht bei jedem auch unterschiedlich sein. Und ich sag mal, wenn man dann einen ganzen Tag in der Sonne Sau hergerannt ist und hat sie gekriegt, oder egal was es ist eigentlich, und man kriegt dann statt der 20 Euro dann mal 50 in der Hand für den ganzen Tag, dann ist das auch in Ordnung. Aber wie gesagt, keinerlei Anspruch. Also wirklich nur das, was die direkten Kosten deckt. Und alles andere ist Berufsrisiko irgendwo. Ob ich dann meinen Hund eine Schutzweste verpasse oder eine Versicherung abschließe und so weiter. Natürlich ist das schön und da sind auch wirklich 90% der Jäger dann so anständig, wenn der Hund geschlagen wird oder sich sonst wie verletzt auf der Nachsuche, dass sie dann sich zumindest an den Tierarztkosten beteiligen, wenn sie nicht übernehmen. Ne?
Ja, ja.
Aber da bleibst du auch mal drauf sitzen, so ist das nicht. Ne?
Ja, also ich empfinde das aber ehrlich gesagt schon als anständig, sich da
wobei dann
zumindest
auch,
zu verständigen.
Ja. Also die die großzügigste Geschichte, die ich mal erlebt habe. Da war ich mit meiner alten Hündin als, ja, eigentlich als Beihund mit. Die war nämlich gerade belegt worden für ihren Wurf, ja, den sie haben sollte. Und ich wollte sie eigentlich schonen. Und da haben wir mit dem HS eine Sau gearbeitet. Und bei der Nachsuche ging alles schief, was nur schief gehen konnte. Mehrfach vorbeigeschossen, diese Sau, also Hund am Riemen weg, alle möglichen Sachen, die sonst ein ganz erfahrener Hundeführer, also Sachen, die wirklich ganz, ganz, ganz selten passieren. Es ging alles schief, was schief gehen konnte. Zu guter oder schlechter Letzt wurde dieser HS schwer geschlagen, mit an der Hinterhand, die gesamte Wadenmuskulatur kaputt, die Achillessehne durch, eine große Arterie auf, riesen Blutverlust. Das Ding zog sich so. Also ich habe dann die Nachsuche dann doch noch fortgesetzt mit meiner Hündin, was ich eigentlich nicht wollte. Das lief dann auch, das war so ein schwarzer Tag. Also das lief dann auch drauf raus, dass wir wieder an die Sau rankamen und hab geschnallt. Und die Hündin hat ja über eine Stunde lang in der Dickung die Sau hin und her immer wieder gestellt, ganz struppelbürstend. Also ich musste bis auf 5 Meter ran an die Geschichte. Jedes Mal brach die Sau wieder aus, weil sie mich mitkriegte. War der Hund völlig platt. Vielleicht war das auch die Folge, dass dann nur 2 Welpen drin waren. Ich weiß es nicht. Aber der HS hat sich von dieser Geschichte nie erholt und ist letztendlich auch an den Spätfolgen daran dann vorzeitig verendet, 1,5-2 Jahre später. Und die Arztrechnung belief sich auf 3,5 Riesen, in Euro war das. Das sind natürlich Nummern, da kann man schon dann verstehen, wenn der ein oder andere Jagdpächter sagt, hör mal, das wupp ich auch nicht mehr. Und das waren zwei wahnsinnig nette ältere Herren, die haben gesagt, komm, ihr macht hier für uns auf Anruf, lasst ihr immer alles stehen und liegen und kommt und tragt ja die Haut eurer Hunde und eure eigene zu Markte. Und die haben das komplett übernommen. Ne?
Mm. Ja, das war hochanständig. Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Das ist schon klar. Also ich meine, also wie du ja schon dachtest, eigentlich kann man es in Geld sowieso nicht wirklich aufwiegen. Ne? Und ich meine, man hat ja nur wirklich eine engste Bindung zu seinen Tieren,
ja,
und erlebt viel mit denen. Mm. Und wenn dann die, ich sag mal, wenn man Witwer wird aus der Ehe mit dem Hund, das ist ja schon echt ein schwerer Schlag auch. Ne? Und da kann man, denke ich, schon.
Ja, das gebietet eigentlich der Anstand.
Ja, 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 denke ich auch. Gut, jetzt gibt es eine unvermeidliche Frage. Ich drücke mich schon ein bisschen davor, aber naja, gut. Also dieses Foto, wie ist denn dazu gekommen?
Ach so, das, ja. Eine ja, bemerkenswerte, wenn auch erfolglose Nachsuche auf dem Bock in der Blattzeit. Mhm. Hatten wir uns schon ordentlich verausgabt, war noch 2-mal dran gewesen an dem Stück. Ich konnte nicht schnallen wegen so einer Rennstrecke in der Nachbarschaft. Also ich mache es nicht mehr, dass ich 300-400 Meter neben der Straße, die wirklich stark befahren ist, da den Hund schnallt. Das ist einfach eine Sache von ein paar Sekunden, dann geht das darüber. Ich hatte halt versucht, den Hund vor den Vorstehschützen oder vor die beiden Vorstehschützen zu lancieren oder selber ranzukommen. Das gelang nicht und irgendwann gegen Mittag waren wir platt. Und weil das nicht so weit weg war von zu Hause, habe ich dann meine Frau angerufen, ob sie uns mal Wasser bringen kann. Also meine Feldflasche, die ich hatte, die war leer und die anderen hatten auch nichts. Mhm. Und dann kamen sie an und sahen uns da auf der Wiese sitzen und sagte, boah, das ist ja ein Bild mit euch, mache ich mal ein Foto von.
Okay.
Naja, dann haben wir da unsere Pause gemacht und der Hund hat sein Wasser gekriegt und meine Frau hat fotografiert. Mhm. Was ich aber gar nicht so eigentlich, das hatte ich gar nicht so erkannt, was in dem Bild drinsteckt. Das kann man nicht erst dadurch, dass man es mal vergrößert und dieses Detail so rausgezogen hat. Naja, aber es ist auch ein Bild, was nicht zu stellen ist, weil wirklich was aus dem Bild spricht, auch da ist. Also dieses Kopf an Kopf und dieses ja gemeinsame Überlegen, wie kommen wir da jetzt ran und wie kommen wir weiter und ja, den Bock haben wir nicht mehr gekriegt.
Also ich habe da auch also um es vielleicht auch mal so rum zu sagen, also was ja auch toll ist, ist, dass deine Frau es ja offensichtlich wirklich trägt, was du da tust.
Das tut sie, ja.
Und das ist, glaube ich, das größte Glück, was man da so haben kann. Ne?
Muss ich komplett unterschreiben und auf diesem Weg auch da herzliches Dankeschön. Also ohne dem geht es nicht. Also das ist manchmal schon echt ja, das sind schon echt Nummern, wenn du irgendwie am Wochenende was vorhast oder so und man zieht dann los und weiß nicht, wann man wiederkommt oder manchmal war ich dann auch sehr unhöflich, wenn ich den ganzen Tag nachgesucht habe und wir waren irgendwo zu Besuch oder hatten Besuch und du schläfst da als Gastgeber oder als Gast da halb auf dem Sofa ein oder auf dem Sitz, weil du fix und fertig bist. Mhm. Ne? Aber sie sieht natürlich auch einmal, dass es meine große Leidenschaft ist und die muss man halt beim Partner, egal was er macht, mehr oder weniger muss man das auch mittragen. In beiden Seiten. Sonst funktioniert das Ganze nicht. Und sie sieht natürlich auch, dass das was anderes ist als ja ein Hobby, das man um des Hobbywillens betreibt. Also als Hobby kann man es ja eigentlich schon nicht bezeichnen. Ne? Also wenn dann der Ehemann jeden Mittwoch beim Skatabend versumpft, dann ist das natürlich planbarer, als wenn du einen Mann hast, der Nachsuchen betreibt. Mhm. Aber ich sag mal, der Beweggrund, der ist dann schon etwas. Ja, es muss wieder vorsichtig sein, dass ich den Skatspieler nicht, aber selbst mal Skat gespielt. Aber also ich will mal so sagen, der Beweggrund entschuldigt ja schon ein bisschen mehr Entbehrung.
Also ich denke, mit dem Satz, den du gerade gesagt hast, förderst du das Skatspiel ungemein. Das ist sicher schön. Ein Punkt, der noch, also den ich jetzt auch so ein bisschen so aus dem Hörensagen habe, ist, der dreht sich so ein bisschen um die zwei Punkte. Nämlich das eine ist bleifreie Munition und damit verbunden der Blick in die Zukunft der Nachsuchenarbeit. Mhm.
Für mich persönlich ist es noch zu früh, da was zu sagen. Dafür habe ich noch nicht genug Nachsuchen auf bleifrei beschossenes Wild gemacht. Aber wenn ich so, ja, die wenigen Sachen, die ich gehabt habe und im Kollegenkreis so höre, sieht es so aus, als wenn die Nachsuchen mit gleichen Schüssen länger werden.
Okay.
Also die Geschichten, wo du normalerweise gesagt hast, das Stück liegt nach 200-300 Metern, dass das da eher schon mal 500-600 Meter werden. Mhm. Also die Tötungswirkung mit allem Vorbehalt scheint noch nicht ganz so gut zu sein. Wobei man auch sagen muss, dass man, wenn man die Munition umstellt, da auch etwas suchen muss. Bis man erstmal muss man natürlich selektieren, dass man ein Geschoss findet, was absolut die Präzision hat, die erforderlich ist. Also auf das gute alte deutsche 5-Mark-Stück auf 100 Meter. Da fallen schon mal ein paar weg und von denen, die dann noch bleiben, dass dann auch die Tötungswirkung da ist. Mhm. Und da, glaube ich, ist noch Luft nach oben.
Wenn ich jetzt mich zu einer Aussage hinreißen lasse, die da lautet, es ist eine Güterabwägung und bleifrei verschiebt das Gewicht vom Tierschutz weg in Richtung des Umweltschutzes, kann man das so?
Umweltschutz.
Also ich sag mal, wenn ich auf ein Tier schieße, möchte ich, dass es den Knall schon nicht mehr gehört hat.
Ja, so soll es sein, ja.
Und die Verwendung bleifreier Munition führt eigentlich davon weg.
Wie gesagt, also da kann ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, ich weiß das besser als irgendwelche Wissenschaftler, die da jetzt irgendwelche Studien dann treiben. Ich denke mal schon, dass es dafür noch etwas zu früh ist. Wenn sich das rauskristallisieren sollte, würde ich das schon so unterschreiben, dass der Tierschutz da wichtiger ist. Denn die Bleibelastung, also das, was bis jetzt an Stellungnahmen da ist, das halte ich auch noch nicht für gründlich genug. Also ich glaube, sag mal, wirklich letzten Endes eine gute, nachhaltige Studie haben wir dazu auch noch gar nicht.
Ja. Ja, es ist halt alles so ein bisschen ungarf, ne?
Ja, und ich, also mal ganz ehrlich, also ich glaube, dass da auch einiges an politischem Willen dahinter steckt, diese Diskussion so voranzutreiben. Mhm. Also wenn es gesundheitsgefährdend ist, ohne Wenn und Aber, klar müssen wir weg vom Blei. Ich glaube auch, dass es dazu kommen wird, egal ob es jetzt wissenschaftlich fundiert und bewiesen ist oder nicht. Das ist, glaube ich, einfach politischer Wille, dass wir vom Blei wegkommen. Dann können wir da nichts dran machen und dann müssen wir halt damit leben und unsere Hunde noch besser ausbilden. Ich glaube, wäre natürlich unschön. Und wenn ich das so vergleiche mit Studien in anderen Lebensmitteln, was da an Blei drin ist, da setzt man sich ja auch hin. Ne? Also es ist unter Umständen in vegetarischer Nahrung viel mehr Blei drin als in dem Wildbrett. Mhm. Der Geschosskanal wird ja komplett ausgeschnitten. Das meiste an dieser Bleisplitterwolke steckt in den Organen drin.
Ja.
Im Verdauungstrakt, das fliegt ja auch alles mit raus. Aber wie gesagt, da kann ich mir nicht anmaßen, da wirklich ein fundiertes Urteil überzufällen. Da müssen wir abwarten, was da aber auch wirklich dann an fundierten, umfangreichen Daten kommt.
Weißt du, Ulf, fundierte Urteile nehme ich ja gar nicht entgegen. Ne?
Ja, das müssen wir dann aber, wenn es soweit ist, ob uns das passt oder nicht.
Ja, war ja mehr so eine Frage nach Instinkt und Gefühl. Also
ja, wie gesagt, vom Gefühl her würde ich sagen, dass es problematisch ist mit der bleifreien Munition.
Ja. Also ich habe halt, also ich bin ja mehr so ein Mann der Flinte und Weicheisenschrote, also so gefühlt haben sie 20-30% weniger Tötungswirkung. Mhm. Ist aber nur Instinkt, wie gesagt.
Ja, da gibt es aber, also da gibt es schon Untersuchungen zu dem, mit dem spezifischen Gewicht von Eisen im Vergleich zu Blei zu tun haben. Das lässt sich auch belegen und begründen.
Wohl. Ja, ja, genau.
Aber da, da sehe ich das ganz klar so. Also Bleischrot hat im Wasser nichts verloren.
Ne? Natürlich.
Ne? Weil das nehmen tatsächlich die Enten auf und reichern dann an. Und das geht nicht. Und das ist auch vermeidbar, sag ich mal. Mhm. Da muss man sich dann eben umstellen.
Ja, ja.
Nur, was bei der bleifreien Büchsenmunition abging, das war so ein typisch deutscher vorauseilender Gehorsam, nicht? Da hat irgendeiner gehustet und dann alle gleich Hurra und ohne, sag mal, diesen ganzen Rattenschwanz, der da dran hängt. Wenn man alleine mal guckt, welche Schießstände dann für bleifreie Munition zugelassen sind, da werden schon die Lippen schmal. Ne? Da ist gar nicht die Möglichkeit dazu, die Waffe vernünftig einzuschießen.
Ja, gut, das Schwierige in der Meinungsbildung ist ja immer, wenn mehr als zwei Argumente hintereinander genannt werden müssen und verkettet werden, dann wird es ja komplex und komplex lässt sich nicht mehr so ganz einfach in einer Schlagzeile verarbeiten.
Ja, so ist das.
Deshalb haben wir hier ja auch Zeit. Und das ist ja ganz gut.
Jo,
genau. Das ist sicher ganz gut. Wir haben ja mit Emotionen angefangen, Ulf. Dann hören wir mal mit Emotionen wieder auf. Die eine, sag mal, so eine Nachsuche, die dich einfach sehr bewegt hat.
Ja, bewegt haben mich natürlich mehrere. Aber eine, die ich mit Sicherheit nie vergessen werde, das war mit meiner alten Hündin, wo sie noch gar nicht mal so alt war, auf ein Stück Rehwild. Im Mai war das, ein Bock, in strömenden Regen beschossen abends, Laufschuss. Dann, ich weiß nicht, ob es jetzt am Abend noch, also war noch Büchsenlicht, da noch versucht, irgendwie Anpack dran zu kriegen, auch weil es so extrem regnete und der Schütze sich sicher war. Und das klappte dann nicht und in der Dämmerung kriegte ich dann den Anruf, ob ich nachsuchen konnte. Und über Nacht kam nochmal 60 Millimeter oder sowas runter und den ganzen nächsten Tag bei der Nachsuche regnete es noch weiter. Und da habe ich versucht, noch in der Hoffnung, dass die vielleicht am Abend dieses Stück überlaufen hatten, dass das im Umkreis liegen würde, habe ich da meine Bögen geschlagen mit der Hündin. Von Riemenarbeit war eigentlich, konnte man eigentlich nicht reden. War aber nichts. Sie packte also nichts an, kriegte die Nase auch nicht hoch und dann habe ich so meine Bögen geschlagen. Ja, ein ziemliches Gewürge, eigentlich rebeltypisch. Davon lässt man sich dann auch nicht so aus der Ruhe bringen, weil man einfach keine saubere Riemenarbeit erwartet auf dem Reh nach dem Regen. Das wäre was anderes gewesen, ein dicker, stärkere einzelne Sau. Da kann man jetzt schon davon ausgehen, dass es eine vernünftige, stramme Riemenarbeit gibt. In dem Fall wirklich nur Rumgewürge. Und ehrlich gesagt wusste ich irgendwann auch nicht mehr richtig weiter. Das Einzige, was ich wusste, dass sie an einer Stelle mal so gegrunzt hatte. Und das hatte ich in der Zeit spitz. Da hatte sie so ungefähr, ich glaube, 300 Nachsuchen oder so und auf dem Buckel. Das hatte ich schon gemerkt. Wenn sie grunzt, ist sie an oder auf der Pferde relativ nah, aber hat Probleme. Dann fing sie an, die Luft, die Witterung so durchzukauen. Ne? Das hörte sich dann wie so ein Frischling an. Also ich weiß noch, wo sie das erste Mal machte, am langen Riemen in Fichtenanflug habe ich durchgeladen, weil ich dachte, sie wäre an dem Frischling, den wir suchten. Ne? Naja, das hatte ich dann ja raus mit der Zeit und bin da wieder hin und habe dann auch, da haben wir die Fährte ein bisschen vorangekriegt, so zwar in Bögen und hin und her, aber letztendlich schon in eine Richtung. Buchen Altholz mit Elex-Unterbau und dann hatte ich den Eindruck, dass sie los wollte. Und dann habe ich sie geschickt, zusammen mit so einem kräftigen Drahthaar zum Beipacken und dann war sie weg und es regnete immer noch und dann haben wir versucht, ein bisschen was zu hören und dann bin ich noch eben auf die Anhöhe hoch. Aber nichts zu hören, nichts zu sehen. Dann haben wir da gestanden und gewartet. Ich denke, naja gut, wenn sie jetzt wiederkommt, dann war das nichts. Aber sie blieb weg und das war für mich schon ein Zeichen, sie müsste das Stück haben oder dran sein. Dann haben wir da über eine Stunde gestanden, waren so ein paar hundert Meter von den Autos weg und es regnete weiter und weiter und weiter. Und irgendwann sagte ich, gut, das bringt nichts mehr. Und fragte, was denn in Fluchtrichtung ist, weil ich hatte die Hoffnung, dass sie vielleicht im Kulturgatterzaun das Reh zu packen gekriegt hatte, den Bock. Aber die sagten ganz klipp und klar, es gibt ja keine Zäune. Und da oben kommen 30, 40 Hektar Fichteneinstand mit 50, 60, 70 Sauen da drin. Da habe ich gedacht, na toll. Irgendwann habe ich gesagt, gut, bringt nichts mehr. Ich gehe jetzt zu Fuß. Da war so ein kleines, Gut, so ein Waldschlösschen. Das waren so 1,5 Kilometer dahin, wo wir uns auch getroffen hat morgens. Dann laufe ich dahin, damit ich zumindest meine Spur hinterlasse, wenn der Hund dann irgendwann von der Fährte runter ist und meine Spur findet, dass er dann weiß, wohin kommen soll. Und einen habe ich oben an den Autos gelassen, weil in der Regel, wenn die Hatz erfolglos ist oder eine Fehlletze, kommt der Hund zum Auto zurück. Und also bin ich dann losgetigert und kam dann irgendwann an diesem kleinen gut da an. Und über den Horizont sah ich schon die anderen Autos kommen, die fuhren dann auf den Hofplatz und alle mit hängenden Köpfen. Da waren aber auch schon dann ja, bald 3-4 Stunden vergangen. Mhm. Und ja, Bock weg, Hund weg und wir standen da und ja, Laune kannst du dir vorstellen, ne? Gehen dann auch alle möglichen Gedanken hoch im Kopf, was da passiert sein kann. Und da ist so ein Schulungszentrum mit dran an dieser kleinen, diesem kleinen Gut. Und da ging im zweiten Stock ging auf einmal ein Fenster aus und dann kam so eine riesenlange Mähne da raus, blondes Mädel. Und ja, gut, habe ich gedacht, na, nett.
Da bist du hochgeklettert, was?
Nein, nee, da hatte ich also weder Energie noch irgendwelche Gelüste zu. Auf jeden Fall rief die dann auf Englisch, a deer, a deer. Ich denke, was will die, ne?
Ja.
Und guck, und dann kommt mitten über den Innenhof, kommt humpelnd, schonend, der Bock. Und 30, 40 Meter dahinter, völlig abgekämpft, mein Hund.
Ach, verrückt.
2 Kilometer von der Stelle weg, wo wir geschnallt hatten, wirklich nach bestimmt 2 Stunden haben wir den Hund nicht mehr gesehen.
Ja.
Und erstmal völlig perplex, aber dann im nächsten Moment natürlich wieder mobilisiert und hinterher und die ganze Nachsuche endete dann im Schlossgraben. Also der Bock wurde so von Hund und von mir bedrängt, dass der über die Kante in diesen Schlossgraben reingefallen ist. Der war so kniehoch und der Hund hinterher und ich hinterher und dann da unten diesen Bock abgefangen, dass er dann endlich vorbei war.
Ja.
Der Hund natürlich völlig platt. Also Wahnsinn. Und naja, dann sind wir alle sicke nass mit nassem Hund und allen dann in der Kneipe rein und haben dann da erstmal ein heißes Getränk zu uns genommen und ein schönes Kölsch. Ja, und konnten es wirklich nicht fassen. Das war unglaublich. Und ich weiß, also die Nacht habe ich fast nicht geschlafen. Mir ging die ganze Zeit auch im Kopf, was der Hund in diesen 2 Stunden in diesen Einstädten da gibt. Der muss mehrfach in die Sauen reingepoltert sein, hat sich immer wieder diese Fährte von dem Bock rausgesucht. Und er hat natürlich immer wieder sein Spektakel gemacht mit Wiedergängen und Abhängeversuchen. Und dass der im Innenhof da angekommen ist, das war natürlich reine Glückssache. Der Hund konnte das nicht wissen, wo ich war. Ne?
Ja,
das war irre.
Also das verlässt einen auch nicht mehr.
Ne? Nee, gerade die alte Hündin, die hat sich auch mit so ein paar solchen Nummern da unsterblich gemacht und auch sag mal dieses Bild, was da am RWJ und auf der Wild und Hund als Titelbild war, das sehe ich auch mehr als Denkmal für sie als für mich an. Also hat die sich verdient gehabt, die alte Tante.
Ja, auch diese Sendung wird dieses Bild als Cover bekommen.
Okay.
Also ein weiteres Denkmal für diesen Hund, also ganz... Ganz toll und Respekt, das ist echt ganz super. Ja, Ulf, der Zettel ist leer. Hast du denn irgendwas ganz Wichtiges?
Nee, meinen Aufruf habe ich ja zwischendurch schon losgelassen. Ja. Das kann ich jetzt noch mal ein bisschen ausführen. Also ist aber wirklich ein Schweiß und sich nur zulegen, wenn man auch die Arbeit dazu hat. Sonst tut man sich und dem Hund keinen Gefallen. Und wenn man das ernsthaft vorhat, denke ich mal immer gerne, aber dann nicht einfach Hund kaufen, loslegen, sich dann Nachsuchen oder Schweißhundeführer in der Nachbarschaft suchen und fragen immer, kann ich mal bei dir mitgehen? Mein privates und berufliches Umfeld passt. Ich habe da Möglichkeiten, mir Zeit freizuschlagen, relativ flexibel und mich interessiert das. Mhm. Und da einfach mal 1-2 Jahre hinterherrennen. Also 1 Jahr wird in der Regel schon reichen. Wenn da genug Nachsuchen sind, da wird man schon merken, was man sich da antut. Und wenn man das noch will, horrido und wird man's heil.
Ein schönes Schlusswort.
Siehste? Nee, finde ich gut, dass das zum Schluss ist, weil das liegt mir schon wirklich am Herzen. Wir haben schon Probleme Also viele, viele Hobbyführer, Schweißhundeführer, die Faszination kann man nachvollziehen. Die wird doch so Sendung natürlich auch nicht weniger, aber dadurch, dass viele kleine Nachsuchenführer in der Gegend sind, wird die Arbeit für die es wirklich profihaft machen wollen, wird immer weniger. Und da kann man sich nur wiederholen. Mit 20, 30, 40 Nachsuchen im Jahr kriegt man keinen Hund wirklich aufgebaut. Die brauchen die Arbeit und deshalb unterstützen und auch nicht bange sein, den Schweißhundeführer anzurufen. Aber jetzt mache ich mir ein schönes Schluss, was schon wieder selber kaputt.
Ach, gibt Sachen, die kann man nicht oft genug sagen. Also das ist ganz sicher so. Ja, gut. Dann sage ich mal herzlichen Dank für diesen ganz, ganz tiefen Blick ins Nähkästchen, den du uns allen da ermöglicht hast.
Gerne.
Ja, hab jetzt hier die 2. Ausgabe im Kasten. Da freue ich mich sehr drüber.
Das bezeichnet man im Rheinland das schon als Tradition, wenn man sowas 2-mal macht. Ne? Dann macht das mal ruhig weiter.
Ja, also danke. Und ich muss auch wirklich für das viele positive Feedback danken, was jetzt schon nach der 1. Ausgabe hier ankam. Die Resonanz, die erstaunt mich selber ein bisschen. also eigentlich nicht nur ein bisschen, die plättet mich geradezu. Die Euros, die in den Hut fliegen, auch dafür vielen Dank. Auch zu dieser Sendung bitte ich herzlichst um Rückmeldungen und Kommentare und auch Fragen, die vielleicht noch offen geblieben sind. Die lassen sich dann vielleicht noch im Rahmen der Kommentarfunktion bearbeiten und vielleicht auch mal geben sie genug her, um eine neue Episode daraus zu kneten. Ja, und dann sagen wir mal zusammen Tschüss und Weidmanns Heil und bis zum nächsten Mal, das es bestimmt geben wird beim Jagdfunk.
Tschüss und Horridoh.